Ja, hallo, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Jetzt hätte ich schon fast gesagt, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, aber da muss man gut aufpassen. Hier ist wieder euer Potamos, auch Potamos genannt, der Podcast zu Popkultur und Zeitgeschehen. Frei nach dem Propheten Ant, hatte ich fast gesagt, aber es ist der Prophet Amos mit dem Mitch und...
Ja, und dem Amos, nee, dem Ant.
Oh Gott, also heute ist aber kompliziert, ne? Man kriegt ja alles hier durcheinander.
Hei, Potamos 065.
Das ist aber schon eine schöne Nummer, ne? Also.
Ja.
Also, ja, schöne Zahl, 65.
Ja, für den Start richtig. Ins Jahr 2026 ist das eine gute Nummer.
Ja, wir haben uns auch wieder ein bisschen verjüngt. Ne? Beim letzten Mal haben wir ja anhand unserer Spotify Wrapped des Musikalters gedacht, wir müssen jetzt leider schon in Rente gehen. Haben das zum Glück revidiert und freuen uns auf weitere, mindestens 20 Jahre Malochen für unseren Staat.
Genau, für Land und Vater.
Für Land und Kirche und Vaterland und so weiter.
Ja, alle, die uns brauchen. Ne?
Und Potamieren.
Ja, sicher. Potamieren tun wir auch und das tun wir kostenlos für euch alle. Erzählt es euren Freunden. Das kostet hier nichts, das macht nur Spaß.
Richtig, genau. Also, wir haben noch nicht mal eine Spenden-Hotline oder irgendein Crowdfunding-Gedöns oder
so. Ja, doch, ne? Wir haben so ein Kofi, aber hat noch nie jemand genutzt. Okay.
Hat ja auch nie jemand propagiert. Doch vielleicht einmal in einer Folge, du.
Ja, ich habe das mal gemacht, aber wer hört da schon hin?
So, Bier?
Ja, haben wir.
Ich lese nur vor, was im Blogbuch steht. Bier.
Was die Redaktion für uns ausgearbeitet hat. Ja. Das muss jetzt abgearbeitet werden.
Ein Hoch auf die Redaktion, dass sie daran denkt.
Genau, dass wir was zu trinken brauchen, dass wir hier auch sehr schön Geräusche erzeugen können.
Ja, ich habe leider schon eingeschüttelt.
Geschüttelt. Ich habe es zu schnell gekippt. Ich muss abschlüpfen. Ja,
so, wie schüttet man denn ein Weizenbier ein?
So nicht. Ich habe auch das halbe schon getrunken. Es ist ein Weizenbier, hat er richtig verraten, dass du das alkoholfrei, der Erdinger.
In Bayern lernen das schon die kleinen Kinder oder Mädchen, die großen alten Verwandten bedienen können.
Ja, aber kiffen sollen sie nicht, ne? Aber
nee, ja, die sollen das auch nicht trinken, die sollen das nur eingießen.
Ach so, oh. Ja, damit sie vorbereitet sind für den Ernst des Lebens.
Ja. Im Jenseits des Weißwurst-Äquators, ja so. Und da habe ich letztens irgendwo in einer Gaststätte gesehen, wie der Barkeeper nochmal um so ein bisschen, du hast ja genug Schaum, aber wenn er nicht genug ist, unten mal so ein bisschen mit so einem kleinen Löffelchen nochmal anklopft. Und dann kommt er wieder schon nach oben. Das kannte ich auch noch nicht.
Ah.
Probier das mal. Ich habe jetzt hier so eine kleine Schere. Geht das damit?
Ich habe hier nur so einen Textmarker.
Ne, geht nicht.
Ja, Quatsch, stimmt.
Komm doch jetzt endlich hier. Geht
was ist denn das für ein Quatsch, was der da erzählt?
Dann stoßen wir lieber einmal an. Ich habe ein alkoholfreies, was wohl? Erdinger.
Dann haben wir heute das gleiche Bier?
Aus Erdingen. In der Nähe von München.
Das kommt ja auch selten vor, dass wir exakt das gleiche Bier, also nicht
super.
Dasselbe.
Nein, das ist aber komisch, du hast ein alkoholfrei, das sieht aber anders aus. Meinst du es? Nee, warte, ich habe Paulaner.
Siehste, gut, dass Paulaner wir das gerade nochmal aufgeklärt haben mit der Sichtkontrolle.
Ja gut, das ist, tut sich jetzt nicht viel. Super. Hm? So, jetzt können wir uns wieder den wichtigen Dingen widmen. Was machen wir denn heute? Also, wer sich die Titelzeile angesehen hat und aufgrund dieser neugierig geworden ist und deswegen hier mal reingeklickt hat, wird wissen, also geht heute wieder um Musik. Schön.
Ja, weil es sind gerade die popkulturellen Themen im Januar 2026.
Ja, einerseits hat Netflix den Konzertfilm M von Depeche Mode im Programm, sodass man sich diesen nicht... im teuren Blu-ray-CD-Bundle kaufen muss. Außer man möchte natürlich das ganze Konzert sehen.
Ja.
Dann muss man das schon tun, denn es ist der Konzertfilm. Was der Unterschied ist, darauf gehen wir gleich nochmal ein. Wieso es geht? Beim Memento Mori muss ich auch schon husten hier.
Ja, und auch beim zweiten Thema geht es um den Tod.
Ja, irgendwie, wir versuchen das so trotz dieser düsteren Themen heute doch so fröhlich wie möglich zu machen.
Ja, weil wir gedenken an die guten und an die gute Zeit, die wir mit diesen Menschen hatten. Und beim zweiten Thema ist es natürlich David Bowie, der vor 10 Jahren uns mit einem letzten Album beschenkt hat und dann von uns gegangen ist.
Ja, also wirklich kurze Zeit später. Ich glaube, 2 Tage, habe ich glaube ich schon mal an anderer Stelle hier erzählt, dass ich das Album gerade frisch gekauft hatte oder bestellt hatte und es auch hören wollte. Wahrscheinlich, ich wollte, glaube ich, einen Digital Download hören. Nein, auf 14 Jahren hatte ich ja noch gar keine Plattenspieler. Also ich habe das aber auf Vinyl und jetzt konnte ich es auch auf Vinyl mittlerweile hören. Das Album Black Star. Aber zwei Tage später ist er dann, kam dann die Nachricht seines Todes und dann habe ich auch erst mal ein paar Tage irgendwie keine, ja, nicht so richtig das Album auflegen können. Kam mir irgendwie komisch vor.
Ja, das war. Ja, wir werden gleich ein bisschen mehr darüber reden, vielleicht noch, aber tatsächlich vor 10 Jahren hat mich gerade diese Konstellation dazu bewegt, mehr David Bowie zu hören oder erstmal richtig einzusteigen in das Thema. Und ich erinnere mich noch, damals auf Dienstreisen gewesen zu sein und eine 4 Stunden Zugfahrt, wenn dann mal alle Themen mit den Kollegen abgeplaudert waren, mich mal für eine Stunde zurückgezogen habe und tatsächlich Black Star im ICE nach Berlin. West-Berlin gehört habe. Ja.
Ja, also ich glaube, David Bowie ist auch ein Thema, das kann man einfach mal in die Runde werfen und ich glaube, es gibt wenige Menschen, die da keinen Anknüpfungspunkt haben.
Ja, mag schon sein.
Ja. Jo. Also da gehen wir aber gleich mal weiter drauf ein und jetzt vorgeschaltet ist immer, wie immer, unsere schöne Plauderei.
Plauderei. Kleine Themen, die nicht groß ausgearbeitet werden, sondern erwähnt, gedroppt und dem anderen erzählt. So, so ein bisschen.
Genau, manchmal kann es auch ausarten, aber wir versuchen das zu vermeiden.
Wer weiß das schon. Guck mal hier, Kapitelmarke.
Genau, ja, du fängst an, ne, glaube ich.
Ich fange an, genau. Ich möchte von dem Digital Independence Day erzählen, der ins Leben gerufen wurde von einem gewissen Marc-Uwe Kling, den viele von den Känguru-Chroniken kennen. Und es gibt ja bald ein neues Buch, die Känguru-Rebellion. Mhm. Und beim letzten Chaos Communication Kongress in Hamburg, im CCH, so heißt das, ne?
CCH war der CCC,
oder? Genau, da war es der CCC und zwar zu einem Kongress, der zum 39. Mal stattfand, deswegen auch kurz 39C3. Merkt euch das, Kinder, das kommt später nochmal.
39C3.
Genau, und da gab es einen Auftritt von Marc-Uwe Kling und der hat dann aus seinem neuen Buch vorgelesen oder aus den Manuskripten, weil das Buch gibt es ja noch nicht. Mhm. Genau, und das Ganze gipfelte darin nach 55 Minuten, dass er den Digital Independence Day vorgestellt hat. Das ist ein Projekt, das er gemeinsam mit ein paar Leuten aus dem Kreis des CCCs, unter anderem Linus Neumann, den viele bestimmt schon mal in der Tagesschau gesehen haben, wenn es irgendwelche Sicherheitsgeschichten gibt oder Überwachungskritik oder sonstige Dinge. Und was ist das jetzt, der Digital Independence Day? Letztendlich ist das die Idee, sich am ersten Sonntag im Monat mit seinen digitalen Accounts zu beschäftigen und zu fragen, kann ich da nicht was besser machen? Muss ich diesen ganzen Big-Tech-Kram, der mir um die Ohren gehauen wird, tatsächlich so weitermachen? Oder kann ich da endlich mir mal Zeit nehmen, eine Sache zu ändern? Kann ich nicht vielleicht doch mal zusätzlich zu WhatsApp auch Signal installieren und Kommunikation mit meinen Freunden auf Signal führen? Und die nächste Idee von Digital Independence Day ist, das nicht nur zu machen, sondern auch damit rumzuprallen.
Ja, das machst du gerade, ja.
Ja, das habe ich schon oft gemacht.
Vor einem Millionenpublikum.
Das habe ich schon oft gemacht. Da wird auch empfohlen, es gibt da einige Rezepte, wie man von Google auf einen seriösen Mailer wie Posteo oder Mailbox.org kommt. Oder ich glaube, irgendwann wird es wahrscheinlich auch das Thema Spotify geben. Hat mein letztes Mal ja, dass ich da ja mein Konto jetzt tatsächlich, mein Premium-Account gekündigt habe und jetzt
auf Tidal bin. Getan, ja.
Ich habe es gemacht, ja. Das habe ich durchgezogen tatsächlich und die ganze Familie ist jetzt auf Tidal. Und Genau, und so gibt es so ein paar kleine Themen, auch das Fiddyverse, habe ich hier auch schon mal gesagt, ne, man muss ja von X weg, wo es ja diesen ganz grässlichen KI namens Grok jetzt gibt, wo man Menschen ausziehen lässt mit einem Prompt, was der Erschaffer dieses Monsters auch noch für Meinungsfreiheit hält.
Ja, Kleidungsfreiheit.
Das ist also, nee, also mit solchen Sachen wollen wir eigentlich gar nichts mehr zu tun haben und sollten uns halt, weil das halt nicht ganz so trivial ist, halt nach und nach mal ein bisschen damit beschäftigen. Und es gibt auch Events in Großstädten, auch unterstützt vom CCC, wo Menschen hinkommen können und mit ihrer Problematik, die Kindergartengruppe ist auf WhatsApp, was soll ich denn machen? Ich muss doch.
So. Ja, sehr, sehr schöne und sehr wichtige Sache heutzutage. Also auf jeden Fall kann ich unterschreiben.
Und die Webseite di.day kann ich wirklich mal empfehlen, weil die ist auch schick designt. Ganz schön gemacht. Ja. So ganz frei von diesen offiziellen Logos von diesen ganzen Firmen, sondern alles so kreativ und eigen gemacht. In ganz einfachen Schritten und einfacher Sprache beschrieben.
Mhm. Ja. Ja, das ist auch etwas. Und auch das werden wir im Auge behalten, nicht wahr?
Genau.
Oder du wahrscheinlich.
Das ist, ja, werde ich. Ich weiß ja nicht. Ich bin ja schon weit fortgeschritten mit meiner digitalen Independence. Wobei ich immer noch einen Google-Account habe, natürlich, irgendwie. Aber man nutzt den nicht mehr. Aber man muss ja nicht alles löschen, sondern man nutzt es einfach nicht mehr.
Gut.
Ja,
ich habe auch was mitgebracht. Also ich habe es noch nicht mitgebracht, weil es noch gar nicht im Handel zu erhalten ist. Und ich werde es wahrscheinlich auch nicht physisch mir irgendwie anschaffen. Warum das so sein wird, werde ich ja gleich erfahren. Aber da wir ja häufiger mal über diese Noppensteine aus Dänemark reden, ne, die ich schon seit meiner Kindheit verehre, mit einer kurzen Pause, die man die Dark Ages nennt. Aber jetzt bin ich ja wieder also die nächsten mindestens 50 Jahre darf ich noch damit spielen, ne, bis auf der Packung erscheint. Eins von 0 bis 99 und dann ist man leider raus. Es geht um Lego und die haben also marketingtechnisch, glaube ich, dieses Jahr gut was vom Stapel gelassen. Also zumindest in meinen Feeds und den Social Media Accounts, den vielen Millionen, die ich habe, da poppte das natürlich überall auf. Klar, kann auch am Algorithmus liegen, dass ich sowieso in 1000 Lego-Gruppen bin. Da dieser Smart Brick, habt ihr vielleicht von gehört? Oder hast du auch vielleicht von gehört? Ich glaube, wir haben darüber geredet. Demnächst rauskommt in einigen Sets. Und das ist ein Stein, der irgendwie ganz viel Technik enthält. Es ist ein typischer Lego-Stein, so ein 2x4-Stein, der die Höhe hat, 2x4-Stein, noch eine Platte drauf. Der Stein...
Genau, also so hoch wie vier Platten. Plates, ne? Hoch, ne?
Vier Plates. Die Experten sagen Plates. Ja, 2x4 Plates. Ja, genau, reicht die mal rüber. So, und er ist schwarz und obendrauf ist er halt durchsichtig, diese Platte. Und darunter sieht man halt ganz viel Technik. Also zum Beispiel LEDs. Geht heute ja nichts mehr ohne LEDs. Ne? Mhm. LEDs unterm Bett, LEDs an der Wand, LEDs im Regal, leider geil. Und LEDs auch auf dem Smart Brick, auch leider geil. Der soll das Spiel mit Lego interaktiver machen. Wahrscheinlich für den Fall, man könnte sagen, vielleicht hat das auch etwas mit der Demografie zu tun. Ne? Wir haben in der Episode, die letztes Jahr stattfand, über die alternde Gesellschaft geredet und die vielen Boomer, die in Rente gehen und die wenigen, die nachkommen. So, die armen Kinder haben wahrscheinlich gar nicht mehr irgendwie genug Kinder, mit denen sie mit Lego spielen können, also zusammenspielen und sich gegenseitig irgendwie abschießen mit ihren Star Wars Raumschiffen. Ja, deswegen muss man das alles alleine machen und da braucht man halt auch Geräusche, ne? Also wenn man denkt an Star Wars, dann macht man da so Piu Piu Piu, ne? Mit den Raumschiffen, ne? Das geht nicht ohne. Dieser, warum rede ich von Star Wars, dieser Brick, der wird nämlich zuerst, glaube ich, auf den Markt kommen in ein paar wenigen drei Star Wars Sets in drei für Star Wars passend galaktischen Preisklassen gemessen an der Größe des Sets. Aber anscheinend ist der Brick an sich, ich weiß, ihr kennt, wenn ihr euch mit Lego auskennt, bestimmt die Videos des Helden der Steine, der so gut wie jedes Set von Lego, was auf den Markt kommt, und anderen Noppensteinanbieter rezensiert und durch die Mangel nimmt und in letzter Zeit nicht viele gute Worte für die Firma aus Dänemark übrig hat, was auch häufig an den Preisen liegt, die er für lackgesoffen teuer hält.
Ja, und der schwache Umgang des großen Konzerts mit kleinen Läden, ne?
Das auch, genau. Die verdienen da kaum mehr was dran. Ja. Und auch an der Qualität der Steine, ne, der Farbungenauigkeiten, dem Sparen an, oder dem Figurengeiz, ne, dass man auch großen Sets nicht mehr als 2 oder 3 Minifiguren beilegt, obwohl das auch eigentlich das so, das ist, was viele gerne sammeln und die dann auch meistens auch in teuren Sets nicht so besonders gut oder attraktiv verarbeitet sind. Aber gut, das sind so alles so Details. Ne? Ja, und dieser Brick, der kann ganz viele Geräusche machen. Und das Lustige daran ist, diese Geräusche und die das Generieren dieser Lichter, ne, das ist das Smarte daran. Der reagiert nämlich auf so kleine Codes, die auf Plates gedruckt sind. Und wenn er die sozusagen, also ich kann jetzt nicht hier in die ganzen Details der Technik reingehen, aber da ist ein kleiner Synthesizer drin. Der hört sich so ein bisschen so an wie der Sid vom C64. Das ist natürlich, und also klar, man kann sich auch vorstellen, dass so ein kleiner Brick da jetzt auch nicht so ein Disco-Inferno-Sound hat, ne, sondern klingt halt so wie so ein kleines Smartphone wahrscheinlich. Ne? Ja, der macht halt diese Pew-Pew-Pews und erkennt dann zum Beispiel, in welchem Raumschiff er ist oder welche Farben drumherum sind. Also so Signalen, so Sensoren, die dann verschiedene Sounds auslösen und die aber auch noch zum Beispiel auf Geschwindigkeit und Bewegung reagieren. Also wenn man zum Beispiel so einen Brick in einem Raumschiff einbaut und damit so sweept, was macht man nochmal? Also man nimmt das in die Hand und geht damit durch den Raum und spielt und lässt das fliegen und lässt das swooshen. Dann swooscht das auch in unterschiedlichen Geschwindigkeiten oder Lautstärken und so weiter. Und es gibt auch Smart Minifix. Was da fand ich schon vom Begriff her ein bisschen irreführend ist, denn der Smart Brick, der ist smart, der hat die Technik drin, ne? Und die Smart Minifix, die haben nur so einen Code hinten drauf. Das heißt, die selber haben keine Technik, sondern mit denen kann der Stein nur interagieren.
Also sie haben maximal so viel Technik wie so ein RFID-Chip. Ne? Es ist wohl ein anderes Protokoll, mit dem da kommuniziert wird, aber die haben ja so ein digitales, man könnte sagen, so ein digitales Rezept, ne? Wo man drin, aber die können selbst nichts tun, ne? Sondern nur in der Nähe, so die Smart Bricks können die was auslösen. Ja,
ja genau. Eben. Und ich habe so ein paar Videos gesehen, das wurde auf einer Messe vorgestellt und diese Raumschiffe in Action. Also es gibt, glaube ich, ein X-Wing-Set, ein TIE Fighter-Set und noch hier diesen imperialen Thronraum, wo das letzte Duell da stattfindet. Ne? Und wenn man Darth Vader in seinen TIE Fighter setzt, dann macht der Stein wahrscheinlich nervt das auf die Dauer. Nun ja, Kritiker sagen, viel zu teuer und da droppt den Kindern doch auch wieder ein bisschen mehr von ihrer Fantasie. Die Figuren können übrigens auch irgendwie so ein bisschen so, also ja, die lösen auch so eine Art Sprache aus. Das klingt aber eher wie so ein Babbeln, Brabbeln, so, ne? Das so ein Chipmunk-ähnlicher Gebrabbel-Sound. Oder so Minions, ne? So hat mich das erinnert. Ja, die plappern dann so ein bisschen vor sich hin. Gut, ist. Ich denke mal, für Kinder ist das cool. Ich weiß noch, wie ich damals dieses Light- und Sound-System gefeiert habe, würden Kids heute sagen. Ne? Mhm. Also ein ganz normales Set, also ganz normale Batteriebox und darauf waren die Bricks halt so ein bisschen so transparent, dass da Metall durchschien, sodass man einige Metallplates, also die auch diese Leitung, diese Leiterfunktion hatten, daran befestigen konnte und so ein bisschen so einen Stromkreis halt verlängern konnte. Und dort drauf konnte man halt zwei Dinge setzen, ein Tongeneratoren, so ein kleines Rädchen, an dem man drehen konnte, so ein zylinderförmiges, das genau zwei verschiedene Geräusche machte, die man in gängigen Elektro-Fachhandel so in so kleinen Sirenchen findet. Wie heißen die denn jetzt nochmal?
Konrad zum Beispiel.
Ja, sowas, genau. Also genau, weißt du, was ich meine. Ne? Mhm, ja. Also da hat man irgendwie Electronics for Dummies oder so gelesen, man baut sich so eine kleine Sirene, dann holt man sich so ein kleines, wie nennt man dieses Teil? Das ist kein Sensor, das ist ein
keine Ahnung. Ja,
macht auf jeden Fall
klar. Eine Diode,
was auch immer. Diode, ja, Diode, das könnte sein. Ne? Ja. genau, und das kann man in zwei Richtungen drehen und einmal macht es wii, 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 und einmal macht es Das waren die Geräusche vom, habe ich jetzt leider keinen da, sonst könnte ich das irgendwie auch mal zeigen. Das sind die Weltraum-Set-Geräusche. Und das Ganze gab es dann auch noch für die City, ja, klar, Polizei und Feuerwehr. Die machten Tatütata. So.
Sehr simpel eigentlich.
Ja, für Space waren sie weiß, für City waren sie schwarz. Und dann gab es noch einen kleinen, ja, einmal vier langen Brick und einmal zwei langen Brick oder auch so groß wie zwei Plates oder irgendwie sowas. Ne? Und an deren Ende saß jeweils auf einer Noppe auch eine kleine Leuchtdiode. Der konnte man entweder ein rotes oder blaues oder grünes, transparentes, kleines Oberteil überstülpen und dann hat es halt in diesen Farben geblinkt. Je nachdem, ne, wie man den Stein aufgesetzt hat, abwechselnd oder einmal umdrehen, konstant. So, das war für mich ein Highlight. Ne? Mhm. Und heute kriegen die Kinder da das volle Programm. Der totale Overkill, was Sound und Smart-Kreation da angeht und so. Also ich könnte mir sagen, also wenn da immer noch die Kinder, was es eigentlich auch wahrscheinlich sein soll, die Zielgruppe ist, ne, die sind, dann wird das schon was Feines sein. Mal gucken, wie erschwinglich die Sets dann am Ende sein werden, ob es den Brick vielleicht auch separat gibt oder ob man da auch vielleicht ja, die Möglichkeit hat, das selber auch irgendwie zu gestalten oder kreativ anzugehen. Ich habe auch Videos gesehen, wo das halt zum Beispiel in einfach gebauten Flugzeugen eingesetzt wurde, so einfach so wie Kinder halt so ein Flugzeug bauen oder so eine kleine Ente und dann fing es an zu quaken. Also es muss ja irgendwie ausgelöst werden, dass das Set irgendwie erkennt, dass es eine Ente ist. Es wird nicht daran erkennen, dass es einfach entenförmig gebaut ist.
Nee, da muss es tatsächlich ein kleines 2x2-Plate geben, das du auch draufklebst, damit es eine Ente ist.
Ja, und es muss ja auch irgendwas programmiert sein, der Chip, was auch immer da drin ist, muss ja so programmiert sein, zwar smart, aber er muss ja irgendwie auch wissen, dass er quaken kann. Also das muss ihm ja irgendwie in die Wiege gelegt worden sein. Also das kann ja nicht alles einfach nur neu generiert werden. Aber keine Ahnung, wie es heutzutage da alles möglich ist in der Welt der smarten Bricks.
Ja, finde ich auch spannend. Also was wirklich interessant ist, dass da wirklich ein Mikrochip drin ist, der nur für Lego hergestellt wurde. Die gibt es sonst so auf der Welt nicht. Das ist also eine Eigenentwicklung. Da haben die auch richtig viel Geld in die Hand genommen. Das heißt, das ist auch ein bisschen zum Erfolg auch verdammt, ne? Weil es ist auch wirklich teuer. Und sowas kann nur ein so großer Konzern wie Lego machen. Also bei allen anderen Noppenstein-Herstellern wird es sowas nicht geben. Und das könnte auch so ein bisschen der Antrieb bei Lego auch sein, das zu wagen, ne? Also was anderes zu machen als die anderen. Ja. Das war ja damals bei den Minifigures auch so. Und ich glaube, die schaffen sie ja noch, ne, vom Patent her zu schützen. Ich glaube, für diesen Brick wurden 25 Patente oder so angemeldet. Ich weiß nicht, ob alle dafür gebraucht wurden. Manchmal meldet man ja viel mehr an, als man braucht.
Vielleicht kommt ja auch noch mehr Erweiterungen oder.
Genau, möglich ist das.
Andere Größe.
Ja, und auch die Vorgaben dafür waren ja eigentlich klar. Es soll im normalen Lego-Design sein und es soll keine Kabel haben. Weil früher hatten man ja auch, ne, wenn man irgendwelche elektronischen Sachen da gemacht hat oder man kennt irgendwelche Sets, die beleuchtet werden sollen, dann legt man selbst irgendwie dünne Drähte da irgendwie durch oder so. Das kommt dann nicht von Lego selbst, aber es gibt so, im Netz findet man gewisse Anleitungen beziehungsweise kleine Bausätze, wo man halt sein Set ausleuchten kann.
Ja, gibt es auch Fremdfirmen, die sich darauf spezialisiert haben, das kannst du in dein Lego-Set einbauen. So, ne?
Genau. Und das wollte Lego alles nicht. Lego sagte, nee, das muss alles integriert sein in diesen einen Brick. Ja, und das haben sie tatsächlich an der Stelle geschafft. Die haben da einen Mikrochip drin und sie haben natürlich auch die Batterie oder den Akku da drin, der auch kabellos geladen wird. Okay, das ist ja, jetzt genau, nichts
das
mehr.
Das wollte ich gerade noch sagen.
Nicht mehr ganz neu, ne? Handys kann man jetzt auch mittlerweile kabellos
Smartwatches und sowas,
laden. Ne? Das kennt man, da hat man ein spezielles Ladegerät und das gibt es dann auch bei Lego. Das ist bei den ersten Sets wohl auch immer dabei, wenn ich es richtig gesehen habe, wo man auf einen so einen Charger zwei Bricks nebeneinander aufladen kann.
Ja, auch das ist ja irgendwie so eine Sache, die mit in die Preiskalkulation da einfließen muss. Ne? Also man hat jetzt drei Sets und dann hat man auch drei Charger, ja, weil irgendwie zwei zu viel. Ne? Also, wenn man alles immer doppelt kaufen muss, ist das irgendwie auch ein bisschen komisch. Ne?
Ja, da müssen sie irgendwann die Strategie ändern. Ne? Ja. Also ich kann das verstehen, dass die jetzt am Anfang dabei sind, damit man die nicht immer extra dazu kaufen muss. Ne? Fürs Marketing ist das einfacher, aber später fürs Produkt wäre es, glaube ich, sehr schädlich, wenn die Dinger immer dabei wären, diese Ladegeräte.
Ja. Ja, man hat ja eh schon ziemlich viel Elektroschrott zu Hause rumliegen.
Richtig.
Ja, also wie du schon gerade sagtest, ne, das ist too big to fail, wie man so schön sagt. Mhm. Und die haben ja schon in letzter Zeit immer mal wieder was versucht, was Neues auf den Markt zu werfen, was dann sehr, ja, wenig Longevity hat, wie zum Beispiel diese Serie, die auch so interaktiv mit dem Handy gemacht wurde. Da ging so, das war so eine Gruselserie. Da musste man die Sets immer mit dem Handy ja sozusagen nicht verbinden, aber irgendwie in die Nähe des Handys stellen und dann wurden so Hintergrundeffekte auf dem Bildschirm projiziert. Oder man konnte das Handy in so eine Raumschiff, ne, so eine Startrampe, so eine Raketenstartrampe irgendwie einbauen und dann wurde da so ein Countdown und sowas abgezählt und so. Ne? Haben Leute auch schon gesagt, ja, ey, Lego ist doch gerade dafür, dass Kinder das Handy mal aus der Hand legen. Ne? Jetzt, ja.
Ja, und das haben sie wohl jetzt auch verstanden. Ne? Also ist, glaube ich, auch ein ziemlicher Einschnitt zu sagen, ey, macht smart, aber es darf kein Display haben. Kein Display brauchen. Ne?
Brauchen, ja, genau.
Und das ist schon sehr, 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 sehr clever und dann ist man halt eingeschränkt in dem, was man machen kann. Ne?
Und es passt ins Lego-System. Mhm. Ne? Das ist ja auch wichtig, dass man diesen Brick auch irgendwie verbauen kann.
Ja, ja. Ja, ich drücke den Daumen, auch wenn ich nicht Zielgruppe bin.
Ja, also vielleicht muss man sich doch also im Auftrag oder im Sinne unseres journalistischen oder Weisung, ne? Also dass wir hier schon mal, was ich meine.
Ja, ja, ich wohne in einem Ort mit Lego Store in der Einkaufsstraße. Ich werde da wohl mal mir das Ganze präsentieren lassen.
Ja, ach so, das ist auch wichtig, ne? Gibt's das nur im Lego Store, dann ist der Preis nämlich fest. Mhm. Oder gibt's das auch hier bei Müller und hast du nicht gesehen, weil dann könnt ihr das nämlich auch mal ins Angebot setzen. Ne? Also nur im Lego Store, ich sag mal, die fangen bei 70 Euro an, ne? Für so ein kleines Set, was sonst vielleicht so 20, 30 kosten würde, ohne diesen Brick.
Tja.
Das ist schon, ich zitiere, lackgesoffen teuer. Naja, okay, das war schon wieder viel Plauderei, ne?
Ja, ja, genau.
Eine Sache haben wir noch. War gerade dabei, wollte ich nur mal kurz zeigen, was ich hier stolz letztens, ich habe es ja schon gezeigt. Hier kommt er,
da ist er nochmal.
Da ist er. Was habe ich, schaut, was ich euch mitgebracht habe. Ihr könnt das nicht sehen, aber ich habe ja ein riesen Lego-Set von 1989 oder so vor mir stehen.
Aber sag mal, war der nicht bei der letzten Sendung schon fertig?
Er war schon fertig, aber ich hatte er war bei der letzten Sendung, war noch nicht fertig, aber kurz danach. Ja.
Ah.
Also 8865, das Test-Car von Lego Technik, mit ganz vielen schönen Funktionen, sogar einer Gangschaltung, drei Gänge, Differentialgetriebe und verstellbaren Sitzen. Und na gut, ich meine einfach nur eine kleine Schraube, wo man dran drehen kann. Und Lenkung natürlich und man kann hier vorne die, aber das weißt du ja, weil du das damals original hattest, ne?
Ja, ja, das war mein erstes großes Lego Technik-Set, glaube ich.
Ja, und ja, man konnte hier so vorne an, wo ist er denn? Ach nee, hier siehst du, guck mal, jetzt kommen sie vorne raus.
Die Dichter.
Die Scheinwerfer, da kommen sie. Hallo.
So wie das.
Und wieder rein, und wieder raus.
Damals Porsche hatten also so Lichter, die auch aufklappen können.
Ja.
So Lichter.
Und hinten sieht man halt. Ah nee, ich hab irgendwie das ein Zahnrad, glaube ich, falsch gesetzt, weil im ersten Gang,
da bewegt sich die Kolben nicht. Der Vierzylindermotor klemmt.
Ja, ja.
Gott, oh Gott.
Ja, und hinten. Ach, das ist alles sehr schön. Ich habe mir das rebrickt, also aus meinen vorhandenen Sets zusammengestellt. Weil wir haben auch schon mal bei Lego Technik drüber geredet, je mehr man von diesen Standard-Bricks hat, kann man sich auch einfach Sets, die man nicht hat, mit ein paar Ergänzungen und vielleicht ein paar Farbabweichungen wunderbar zusammen.
Wie bei den Reifen, bauen. Wir sprachen darüber.
Ja, genau, die Reifen, sie haben eigentlich weiße Felgen. Die gibt es nur in dem Set, die einzeln bei Brickding oder so zu kaufen. Keine Ahnung, kostet bestimmt einen Reifen, vielleicht 5 Euro.
Lack
kann man offen. Das Ganze jetzt nicht wert. Kann man schön in Grau machen, hatte ich noch vor ein paar anderen Sets.
So.
Ne? So ja. Viel noch dazu. Verlinken wir mal auch ein paar Bilder, auch die Rückseite der, die Abenteuer der Rückseite der Box. Da gab es noch ein B-Modell, nämlich so einen kleinen Buggy oder so, was man sich bauen konnte.
Gut.
Mhm. So, weiter zum Thema, zu den Themen.
Noch ein bisschen mehr Demokratie und Freiheit. Ich glaube, wir hatten ja vorhin die digitale Independence. Und jetzt geht es darum, unsere freiheitlichen Rechtsstaat zu schützen und die Demokratie zu stärken.
Ja, das sollten wir durchaus mal immer mal wieder machen, ja.
Genau. Und das passiert seit ein, zwei Monaten, immer am zweiten Samstag im Monat in der Landeshauptstadt.
Mhm.
Weil es geht darum, die Landesparlamente wachzurütteln, doch mal beim Bundesrat einen Prüfauftrag zu geben.
Mhm.
Was soll geprüft werden?
Das ist doch ein Akronym, oder?
Ja, ja, bei Prüf. prüft, richtig? Darum geht es um Prüfung rettet übrigens Freiheit.
Übrigens, gut, dass wir übrigens auch noch ein Wort mit Ü gefunden haben, das Akronym. also das Wort prüft da irgendwie auch so wurscht. Ja.
Genau, ich lese mal kurz vor, die Idee ist nämlich einfach. Wir demonstrieren in allen Landeshauptstädten so lange, bis der Bundesrat beim Bundesverfassungsgericht die Überprüfung aller vom Verfassungsschutz als rechtsextrem Verdachtsfall oder gesichert rechtsextrem eingestuften Parteien beantragt hat. Das ist alles.
Also die Faschos, ja, wo gerade schon mit einem kleinen Versprecher waren.
Genau. Genau. Und das, was ich daran so schön finde, ist so die, so ein bisschen die Haltung, wie man daran geht. Also ein bisschen anders als bisher dieses Kampf gegen etwas. Kampf gegen diese komische blaue Partei, die ich echt nicht mehr leiden kann. Die konnte ich noch nie leiden.
Nicht mehr.
Achso. Nicht, dass hier Gerüchte aufkommen. Aber nee, hier geht es halt darum, für etwas zu sein. Jetzt soll halt mal was geprüft werden. Und tatsächlich, die ersten Bundesländer, so Schleswig-Holstein, Daniel Günther war ja eh schon immer dafür, wie wir in den letzten Tagen immer so gelernt haben in der Presse. Und ein paar andere Bundesländer können sich da auch anschließen. Und es gibt eine wunderschöne Webseite zu dem Thema, prüf-demos.de. Und beim CCC hat sich der Nico Semsrott, der übrigens dahinter steckt, hinter der ganzen Initiative, auch mal hingestellt und das Ganze mal präsentiert. Alles verlinkt bei uns in den Shownotes.
Shownotes. Ja. Ja, eine sehr schöne Sache, Leute mal auf die Straße zu bringen und friedlich zu demonstrieren.
Genau.
Sind wir schon durch mit dem Plauderthemen?
Jetzt haben wir mal durchgeplaudert hier.
Gut, ja, wenn es mit Lego, ja, geht es mit mir durch. Ne? Merkt man schon. Okay, ja, liebe Leute, es ist ja häufig mal der Fall, dass wir eigentlich so gut wie jede Sendung müssen wir irgendwie unterbringen. Weiß nicht, ob wir das letzte Mal auch irgendwie geschafft haben. Aber Depeche Mode oder Depeche Mode, man weiß nie genau, wie man die aussprechen soll. Depeche Mode oder Depeche, früher habe ich mal Depeche gesagt. Ja, die gibt es immer noch und sie waren ja irgendwie vor ein, zwei Jahren auf Tour, ne? Ja, genau, und da haben wir sie auch gesehen, mal in Düsseldorf, haben wir, glaube ich, auch darüber berichtet.
Und damals hat berichtet.
Memento Mori.
So eine 30er Folge muss das gewesen sein.
Ja, ja, also das haben wir uns nicht nehmen lassen, die mal wieder live zu sehen, auch stehend im Innenraum, und es war auch eine schöne Party, und man weiß ja immer, ne, auch darüber haben wir geredet, die Setlist ist eine sichere Bank, da werden die alten Hits abgefeiert, und naja, man erträgt dann auch die paar neuen Songs, die sie immer nur bei der jeweiligen Tour, deren Anlass das neue Album ist, spielen und dann für immer in der Versenkung verschwinden, weil ehrlich gesagt oder streng genommen die Fans und die dann auch gar nicht so toll finden. Ja, jetzt ist Folgendes passiert. Sie haben eigentlich zu jeder der letzten Touren ein Live-Video rausgebracht, ne? Eine DVD eines irgendwie tollen Konzertes. Da waren sogar die zwei letzten, wurden in Berlin aufgenommen. Ne? Mhm. Das war einmal zum Spirits in the Forest, ne? Auf der Waldbühne in Berlin. Und davor, glaube ich, auch live in Berlin im Tempodrom oder so. Also irgendwie so ein, ja klar, ne? diese große Halle, weiß ich, ob die damals schon so hieß. Aber das war nicht der gleiche Ort. Zu der Delta Machine Tour war das, glaube ich.
Ne? Ja, in Paris waren sie doch auch mal, oder?
Wir?
Sondern Depeche Mode DVD, also live.
Genau, ich glaube, das war die erste in der Serie, die jetzt also lückenlos quasi seitdem zu jedem Album eine Live-DVD. Ne? Da waren wir in Köln und saßen ziemlich weit weg in der Lanxess Arena auf den obersten hinteren Rängen.
War das Exciter-Tour?
Exciter.
Oh, das war gar nicht so exciting, aber.
Ja, das war ziemlich lahm, ne? Also, keine Ahnung, was da passiert ist.
Ne? Anfang des Jahrhunderts, ja, also seit 25 Jahren machen die das schon quasi.
Genau, danach haben sie The Angel getourt, ne? Touring The Angel.
Richtig.
Und dann, die habe ich auch irgendwo auf DVD. Und das ist die danach kam The Tour of the Universe. Ne? Zu dem Sounds of the Universe Album.
Ja.
Ja, und genau, dann kam Delta Machine und dann Spirit und jetzt das, ne? Oder irgendwas übersehen. Ich glaube, das müssten die gewesen sein, jetzt die jüngsten Alben. Immer so drei, vier Jahresabstand.
Diese ganzen DVDs habe ich nie gesehen. Das letzte, was ich mir von Depeche Mode quasi so als Videowerk gekauft habe, war noch eine VHS-Kassette von Strange 2.
Oh ja, cool. Ja, die wurden irgendwann auch zuletzt auf DVD, Blu-ray, Strange und Strange 2 zusammen nochmal wieder veröffentlicht. Ne?
Ja, das war 1991 oder so, oder 1990. Und ich habe letztens noch gelesen, auch in der Recherche zu dem Ding hier, welche Schauspielerin bei Halo mitgespielt hat. Aber ich habe es wieder vergessen.
Ach so, eine damals noch nicht, aber dann später bekannte Schauspielerin.
Ja, genau.
Ah, okay, das kann man bestimmt recherchieren.
Ja, ja. Steht ja alles geschrieben.
Ja, ja. Also, das ist eigentlich vielleicht ein ganz guter Übergang, weil also das diese Strange-Videos, das war ja eine Videocompilation, jeweils so die 4 bis 6 aktuellen Singles oder sowas, die da gerade so rumschwirrten und ihre Videos dazu oder im Fall von Strange 2 nochmal 2 Albumtracks, die eigentlich nicht ganz rausgekommen sind, aber für diese Compilation auch Videos gedreht wurden, Clean und Halo, ne?
Wie Halo, man sagt, genau.
Das ja. Und das Ganze aber auch ein bisschen aufgemacht wie so ein ja, Gesamtwerk, ne? Mit so Spielszenen dazwischen oder ja, kurzen, zusammengeschnittenen Szenen, die das Ganze irgendwie, glaube ich, wie ein Besuch im Kino oder sowas.
Ja, so Autokino-mäßig.
Autokino,
ne?
Ja. Mhm, stimmt, ja. Und dieses Konzept, das war damals noch der langjährige Videograf von Depeche Mode, Anton Corbijn aus Holland, ne? Der für diese körnige Super 8 Optik da bekannt war. Und jetzt haben sie das letzte von einem mexikanischen Filmemacher verfilmen lassen. Oh, muss ich zugeben, ich habe den Namen jetzt gerade nicht parat. Das kannst du doch live mal eben kurz googeln, oder?
Lieber Scholli.
Ja.
Wenn ich das könnte.
Ich habe es doch hier schon. Fernando Frias.
Ach, der Fernando.
Ja. So, also der auch Filme sonst macht. Mhm. So, und dieser Konzertfilm M folgt auch diesem künstlerischen Ansatz, dass es nicht nur ein pures Konzert ist, was gezeigt wird, sondern ein in Spielfilmlänge, also runtergekürzt ist, also nicht alle Songs, die gespielt wurden dabei, sondern es ja unter dem Konzept, was dieses Album Memento ja auch hatte, also irgendwie was mit Tod zu tun hat. Tragischerweise fiel dann auch noch der Tod von Bandmitglied Andy Fletcher in die Zeit der Aufnahme. Und das wurde dann auch auf der Tour weiterhin sozusagen thematisiert, ne? In Form von eines Songs World of My Eyes, der Andy Fletcher gewidmet wurde. Ne? Man sah verschiedene Bilder von ihm. Genau. Und man sieht auch hier in dem Konzertfilm, dass Fans sich sozusagen bewaffnet haben mit Porträtfotos, ne? Ausgedruckten Porträtfotos in der 3- oder in der 4-Format, die sie dann hochhalten. Ne? So ist quasi die ganze Crowd. Ganz viele Andy Fletcher sind da im Publikum. Ne? Ja, schon ein bisschen beeindruckend. Dieser Konzertfilm, da sind halt viele Szenen auch dazwischen geschnitten, ne? In denen Künstler zu Wort kommen, in denen mal Gedichte rezitiert werden, in dem dieser Diaz, du kannst es viel besser aussprechen, obwohl ich Spanisch Duolingo mache.
Kann ich das?
Ja, du hast es vorhin getan. Der Tag der Toten.
Achso, nee, ich habe es bisher noch nicht ausgesprochen, ich sage immer nur Tag der Toten, aber es steht Dia de Muertos.
Ja, genau, Muertos, das war das Wort, ja. Memento Mori. Ja, wir haben den beide mal angeguckt, weil er jetzt ja auf Netflix kam und wurde auch, wie es bei vielen Konzertfilmen in letzter Zeit auch üblich ist, an einem bestimmten Tag oder an bestimmten Tagen simultan in Kinos weltweit gezeigt. Hätte man auch tun können, aber
nein, das war schon letztes Jahr im September, Oktober oder so, ne?
Naja, genau, noch bevor das rauskam, ne, jetzt auf also physikalisch und klar, ja, in dem zuletzt genannten Streaming-Dienst kann man sich das Album natürlich auch anhören, also das gesamte Konzert, die Live-Mitschnitte. Und gefilmt wurde das über 3 Tage, sie haben wirklich 3 Tage nicht hintereinander, aber jeweils mit einem Tag Pause, in Mexiko konzertiert. Und in diesen 3 Tagen sind diese Mitschnitte dann entstanden, die man dann als Live-Videos, Musikvideos, Mitschnitte auch in diesem Film sieht.
Ja, man sieht das schön, dass sie von verschiedenen Tagen sind. Also ich habe 2 verschiedene Westen von Dave entdeckt. Eine mit einem türkisen oder bläulichen Rücken und eine mit einem eher rosanen Rücken.
Ja, genau. Das kommt auch, das führt uns auch schon zur Kameratechnik. Ne? Also man sieht viel von hinten.
Stimmt, ja.
Ja. Also viel, viel auf der Bühne, viel von hinten, so die Musiker, über die Musiker ins Publikum rein, so, ne? Also ein bisschen gewöhnungsbedürftig für so einen Live-Konzert, Film oder Mitschnitt, dass man es aus dieser Perspektive sieht. Man sieht aber natürlich auch die Musiker auch in Nahaufnahme, also Großaufnahme, wo ich gerade sagte, also vielleicht, einige sind besser gealtert als andere in dieser Band, würde ich sagen.
Aber Martin hat es mir schon immer wehgetan.
Ja, also der ist schon ziemlich zerfurcht, ne? Also man soll ja lieber über Optisches sprechen, aber.
Nee. Wie sehe ich schon aus, ne? Also ich meine.
Nein, eben, also genau. Also bist ja auch noch 20 Jahre jünger als Martin, ungefähr.
Richtig. 15 oder so. Wie mag ich dann das aussehen, ja.
Richtig, richtig. Also noch immer gute Lachen. Ne?
Mhm. Richtig.
Ja. Egal. Also wir wollen ja nicht uns über diese, im wahrsten Sinne des Wortes, Oberflächlichkeiten hier auslassen. Wie hat er dir denn gefallen? Du hast ihn ja auch auf Netflix gesehen.
Ja, kommen wir vielleicht nochmal zum Beginn des Films. Hm. Ich hatte es natürlich vielleicht vorher schon mal gelesen, vor ein paar Monaten, haben es wieder vergessen. Und als ich es jetzt mir angesehen habe, war die erste Irritation natürlich, okay, ja klar, gut, in Mexiko gemacht, dann wird halt der ganze Doku-Film von einem Mexikaner gesprochen. Das heißt Spanisch. Es gibt nur eine nur einen Untertitel. Gut, ja. Schön, das fand ich ein bisschen. Also ich erstmal persönlich, der hat mich, also nicht sehr konzentriert, sondern einfach nur angemacht, davor gehauen. Ich hatte es in drei verschiedenen Sessions nacheinander geguckt und unterschiedlich dann aufnahmefähig war ich dann überhaupt für diesen Untertitel. Und dann irgendwann war es mir auch egal, muss ich ehrlich sagen, was da gesagt wurde.
Da hast du einen Punkt. Würde.
Aber ich habe doch trotzdem das Konzept gewürdigt. Ne? Wie gesagt, es geht hier um den Tod und sehr viel Nostalgie auch. Ne? Alte Technik gezeigt, ja, und so, ja, Röhrenfernseher und Nadeldrucker. Der Nadeldrucker wurde auch auf Endlospapier dann in die Fletcher ausgedruckt und so. Also die Porträts von ihm, nicht er selbst.
Ja. Und, das wäre ein 3D-Drucker da, ne? Das hat man ja noch
nicht. Das hat man alles nicht gehabt. Und das fand ich schon alles nett, aber natürlich. Auch teilweise, auch was so dokumentarisch gezeigt wurde, eher fremd. Ne? Also das ist ja nicht allgegenwärtig, dass man mit mexikanischer Kultur, das war jetzt auch nicht tiefgreifend, auch oberflächlich zu tun hat.
Ne? Ja, also ich meine, ich fand auch irgendwie so das Konzept hat sich jetzt, aber ich wusste nicht so ganz richtig, was, also nachdem ich es gesehen habe, was dieser Film sein will. Vordergründig hauptsächlich Dokumentation oder Musikfilm. Also wäre es das eine, wäre von dem anderen irgendwie mal zu wenig dabei gewesen oder vom anderen dann jeweils zu viel. Ich glaube, es ist auch so gewichtet, dass man am Anfang ziemlich viel Unterbrechung hat oder auch bevor es erstmal losgeht, sieht man ganz viel. Ja, das fand ich noch ganz schön atmosphärisch gemacht. So, man sieht so quasi die Fahrt in Richtung Stadion, ne, in Mexiko. Man sieht so viel von der Atmosphäre der Stadt hinein. Dann dreht sich da diese Kamera, ist bestimmt cool gewesen im Kino, so quasi aus der Sicht des Tourbusses irgendwie wahrscheinlich vorne raus, ne? Und dann natürlich ja Backstage, dann sieht man, wie die Musik auf die Bühne gehen. Dann aber zwischendurch, ich fand es fast schon ein bisschen beliebig, wie du sagtest, irgendwann hat man sich daran gewöhnt, dass so eine spanische Stimme einem ein Gedicht vorliest oder irgendwas erzählt über die Riten, uralte Riten und ja, oder dann wieder dieser Künstler mit seinen Röhrenfernsehern, Röhrenbildschirmen. Kannst du dieses Pepper's Ghost vorher, diese Illusionstechnik, die ja da auch beschrieben wird?
Also ich bilde mir ein, das schon mal gesehen zu haben, aber ich konnte es überhaupt nicht verorten, woher ich das kennen könnte.
Ja, also da wird jetzt, also die haben sozusagen diese Fernseher dann quasi umgedreht, sodass das Bildschirm nach oben guckt. Das ist dann diese Lichtquelle, die man dafür braucht, irgend so ein Glas drüber gestülpt und dann.
So eine Käseglocke,
gezogen. Genau. Man sah das auch. Aber sieht man am Anfang ziemlich oft einmal so zwischendurch reingeschnitten, dann, was ist das denn für Müll? Habe ich auch zwischendurch mal einen Screenshot vorgemacht mit dem Handy und rumgeschickt. Das ist dann irgendwie so Dave Gahan, so, als ob er so wie so im Raum schwebt. Ne? Man könnte natürlich sagen, ja, könnte mit dem Ghost natürlich, Ghosts Again und auch wieder tot, da ein bisschen was mit zu tun haben. Da schwebt so ein Geist durch den Raum, so eine Illusion, die es schon ganz, ganz lange gibt und die war wahrscheinlich im 19. Jahrhundert total beliebt auf irgendwelchen Jahrmärkten und so. Ne? Diese Illusion. Ja, und dann wird das irgendwann mal aufgelöst, dann kommt diese Unterbrechung, der Künstler spricht über diese Technik und dann ist aber auch kein Thema mehr. dann wird das auch wieder nicht mehr gezeigt. Und am Ende ist immer dann wieder weniger Dokumentation, weniger Unterbrechung und längere Passagen Musik. Also ich finde es, ja, ganz nett, ich glaube, so kann man es glaube ich nennen, aber es war dann auch sozusagen ja für Doku dann auch wieder ein bisschen oberflächlich, ne? Und an einer Stelle habe ich mich auch gefragt, ja, sie brechen so ein bisschen mit dem Konzept oder es wird sich so, ja, macht sich selbst so ein bisschen überflüssig, weil dann ja auch gesagt wird, ja gut, hier der Tag der Toten, das nehmen wir immer so als, das verbinden alle mit Mexiko, aber das ist genauso wie Brasilien mit dem Karneval verbunden wird und eigentlich ist das ja für die Einwohner immer nur ein Tag so im Jahr und hat auch nicht so eine Riesenbedeutung, ne? Und das ist eigentlich das ganze Konzept, wurde dann sozusagen aber von sich selbst in Luft aufgelöst. Und ich finde aber auch, dass die Songs oder das Thema des Konzertes, wenn man das jetzt nicht wüsste oder vorher gesagt worden wäre, dass dass man davon auch gar nichts mitbekommt in der Konzertatmosphäre, dass das irgendwie so diese, ja, dass da der Tod irgendwie so thematisiert wird, außer halt, dass der Tote, also Bilder des nicht mehr lebenden Bandmitglieds da gezeigt werden, ne? Und es sind halt viele relativ viele Songs des des aktuellen Albums in den Songs, die da gespielt werden, ausgewählt worden. Also, dass die überproportional zu den Hits sozusagen sind. Ne? Ja. Wenn du denkst, okay, wer hat da die Auswahl vorgenommen? Da sind, glaube ich, auch alle Songs, die sie gespielt haben von dem Album, sind dann auch dort in dieser Doku vertreten. Also da merkt man schon, da legen die schon großen Wert darauf, dass es keine Hit-Sammlung sein soll, sondern auch dieses Album im Mittelpunkt steht. Ne? Es ist My Cosmos is Mine, ne? Dieses Intro, dann Wagging Tongue. Später kommt dann noch Speak to Me und ein Song, den sie nur bei einem von diesen drei Konzerten gespielt haben, nämlich The Perfect Stranger. Und ja, und komischerweise Ghosts Again, das kommt dann aber erst, das ist eigentlich so, ich denke, das ist der Hit des Albums, der kommt dann erst im Abspann.
Im Abspann.
Auf so einem kleinen Bild neben den Credits wird gespielt.
Ja,
ne?
ja.
Das fand ich ein bisschen seltsam. Also dann ja auch nicht in der Konzertreihenfolge, ne? Man weiß ja, das Konzert von Depeche Mode hört auf, mit Personal Jesus, also in diesem Fall, manchmal jetzt auch mit Let Me Down Again, aber dann diesmal andersrum. So, aber dann kommt Ghosts Again, was irgendwie von der Choreografie oder von der Dramaturgie irgendwie da nicht mehr so richtig reinpasst. Und dann hört man noch einen von den vier Session-Songs, die ja mit dem Album noch mit veröffentlicht wurde, In the End, das ganz am Ende, das auch noch. Die gibt es aber auch auf der DVD oder im Streaming und so weiter. Ne? Jetzt diese vier Songs, wo die Fans auch lange drauf hingefiebert haben, da kommt noch was Neues raus. Und teilweise wird auch gesagt, so zwei von den Songs, die sind auch besser als zwei, also hätten sie zumindest austauschen können mit der Songs auch von dem Album. Naja. Und ganz nett auch.
Ja, also ich finde es auch ganz nett und ich verzeihe ihnen auch einige Schwächen, weil sie, glaube ich, wirklich sehr gestruggelt haben, wie machen wir das jetzt mit diesem besonderen Konzert, wo wir auch viel an die Andy Fletcher nochmal zurückgedacht haben, wo wir dieses Thema in den Vordergrund gestellt haben, dass sie das jetzt nicht brillant gemacht haben, drauf gehustet. Es ist auch, wenn man darüber nachdenkt, ich erzähle irgendjemanden, ich habe mir eine Doku über Depeche Mode angeguckt, dann würden die, glaube ich, erwarten, man würde irgendwas über Depeche Mode oder Martin Gore oder Dave Gahan erfahren. Ja. Das ist ja null thematisiert. Die kommen ja nicht ein einziges Mal zu Wort.
Ne? Nee, genau, die sprechen nicht. Das Einzige, außer wenn man von ihnen sieht, was nicht Concert-Footage ist, ist am Ende, dass sie quasi so gegeneinander so den Tunnel rausgehen und auch so mit Licht am Ende, auch sehr symbolisch dieses Bild, ne? Man sieht sie wieder von hinten. Und aber nee, die kommen nicht zu Wort. Ich glaube, anders ist es aus dieser, es gab ja schon mal so einen Doku-Konzertfilm, nämlich 101.
Ist ja alles schon gemacht.
Pasadena Rose Bowl Konzert nach der Music oder bei der Music for the Masses Tour. Und das ist ja auch ein Good evening, Pasadena. Die streiten sich ja auch die Fans darüber, ob das jetzt irgendwie auch eine gut gelungene Doku ist. Man sieht wenig von der Band, aber sehr viel von den Fans, die im Tourbus hinterherreisen und so. Ne? Aber dafür sind da auch so ein paar hinter den Kulissen-Szenen, wie sie da stehen und so einen Kicker spielen oder wie Martin Gore im Hotelzimmer Besuch von einer Dame bekommt, die wahrscheinlich bestellt wurde für ihn. Und solche Sachen waren damals noch Thema. Ne? Naja, aber das, ja, da kamen die halt ein bisschen mehr zu Wort. Das war aber auch schon jetzt fast 40 Jahre wieder her. Meine Güte. Also was ich, also positive Dinge habe ich mir gemerkt, was ich sagen wollte, ist, die singen verdammt gut. Und die sind total, also auch Dave Gahan, der ist ja immer gut in Form, aber ist mittlerweile auch schon über 60 und was der da auch rein körperlich leistet. Man sieht ja manchmal auch vorher noch bei seinen Dehnübungen, ne? Wie elastisch der gute Herr da ist. Seine Pirouetten sind vielleicht nicht mehr so schnell wie früher, aber er macht sie immer noch. Er macht nicht mal diese ganz, ganz albernen Bewegungen auf der Bühne, die er bei der Tour so vor. Viele sagten, also dieser Chicken Dance, diese komisch verbogenen Glieder von ihm und so. Nö. Also der macht das schon sehr würdevoll, auch nicht mehr oberkörperfrei wie früher, aber auch nicht die ganze Zeit nur in seinem Frack oder seinem Anzug und seinem Stehkragen, den er da am Anfang anhat. Dann, also die singen wirklich toll, ne? Sie machen ihren Job richtig gut. Mhm. Die Instrumentalleistung braucht man mit dem Schmutz, glaube ich, nicht viel darüber sagen. Der Einzige, der sich da die Seele aus dem Leib spielt, ist der Drummer Christian Aigner. Aber Christian Aigner ist ja ein Deutscher. Mhm. Der auch für manche Leute zu viel trommelt, zu viel Filz macht und zu viel Lärm macht. Und ich finde, das hält sich auch so ein bisschen die Waage. Bei einigen Songs passt so ein Live-Drumset gut. So diese grungigeren, also Walking My Shoes ist, glaube ich, gar nicht drauf. Habe ich dann aber nochmal, ist aber auch da, wurde gespielt, ist auch zu hören auf der kompletten Aufnahme. Bei It's No Good ist halt, ja gut, das ist natürlich ein elektronischeres Schlagzeug, aber es kommt live halt da auch ganz gut. Ne? Ja. World in My Eyes, da fehlt halt der charakteristische Drum-Snare-Sound. Aber bei Never Let Me Down Again passt es dann wieder, ne? Auch wenn auf die Hi-Hats da eingedroschen wird. Es gibt dem Ganzen ordentlich Power. Die Rolle von Peter Gordino als Bassist erschließt sich mir nicht so ganz. Das ist ja der Keyboarder, der auch schon seit Excitator dabei ist. Der auch sein Keyboard-Setup, ne? Der hat irgendwie auch so einen Analog-Synthesizer da stehen. Ich habe zumindest in den Ausschnitten bedient er ihn nicht. Keine Ahnung, für welchen Song der vorgesehen ist, vielleicht so ein paar Soundeffekte. Aber es kommt natürlich bei Depeche Mode immer viel vom Band. Und was sie da live spielen an den Keyboards, ist ja meistens auch einfach ein Abfeuern von irgendwelchen Samples. Also, ja, außer bei den Balladen, da spielt Peter Gordino ja dann live Klavier, oder bei Waiting for the Night als Zugabe, da spielt er auch das mit so einem E-Piano-Sound. Also, da spielt schon recht passabel, ne? Das ist ja auch Jazzer, glaube ich, ne?
Ja, und was ich bei Depeche Mode immer noch großartig finde, dass Songs halt selten so gespielt werden, wie sie auf einem Album sind, ne? Also, es ist halt schon oft angepasst, verlängert oder was auch immer, klassisch halt die Verlängerung bei Enjoy the Silence, nochmal ein paar Runden zu drehen.
Ja. Wobei die Live-Versionen, die sind zwar anders als die auf den Alben, aber sie spielen auch schon seit Jahren immer die gleiche Live-Version. Ja. Wenn man sich zum Beispiel Walking in My Shoes von den letzten Touren anhört und vergleicht, es ist immer dieser Remix vorgeschaltet. Düpp, 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 düpp. Alle singen das mit und so. Es sind die gleichen Playbacks sozusagen. Ne? Und auch die Brücke da, die Verlängerung bei Enjoy the Silence, das ist, seitdem sie es live spielen, ist sie immer da. Ne? Und es wird dann immer ein anderes Gitarrenriff dazwischen gespielt. Ne? So ein paar Töne, die Martin Gordon so ein bisschen ändert. Ne? Ja, es ist also viel Überraschungen, ne? Wer jetzt häufig Depeche Mode Konzerte besucht, wird da nicht vorfinden. Auch die etwas seltener gespielten Songs, die manchmal in die Setlist kommen, die haben die auch schon mal gespielt. Also zum Beispiel Sister of Night ist jetzt eins von, das ist von Ultra, ne? Schöner Song. Mhm. Aber ich glaube, den haben die hier auf Sons of the Universe auch schon mal gespielt. Da müsste es auch drauf sein. Oder vielleicht noch bei einer anderen Tour. Aber irgendwo ist es auch schon mal auf so einem Live-Spotter drauf. Ne? Was mich ein bisschen gewundert hat, ist die Auswahl der Songs halt. Ne? Wie gesagt, das sind Memento Mori-Songs hauptsächlich. Ein paar von den Hits. Aber die haben ja auch tolle Sachen gespielt. Zum Beispiel Home. Also das ist ja eine Bank, ne? Dass, wenn Home gespielt wird. Das ist zum Beispiel nicht dabei. Wie gesagt, Ghost Again auch erst am Ende. Ja, dann sowas Kurioses wie A Pain That I'm Used To in dieser Remix-Version, die sie auch immer spielen, mit diesem Bass halt. Ne? Da muss Peter Gordino mal rauf und die paar Töne spielen. Das ja, und ich habe mal diese Setlists verglichen, die sie an diesen drei Abenden gespielt haben. Die haben sich auch untereinander ein bisschen variiert. Und davon sind auch kurioserweise nicht alle Songs veröffentlicht jetzt auf der finalen Live Version. Zum Beispiel ist jetzt nur, also es gibt Unterschiede zwischen der Setlist, die man in dem Film hat, und der auf der Live-CD sozusagen, ne, die da bei in dem Bundle auch ist. Ne? Zum Beispiel das gerade genannte Perfect Stranger ist nur in der Doku, aber nicht auf der DVD, aber nicht auf der CD. Und in der Zugabe spielen sie, was ich sehr gut finde, Condemnation in so einer Halbakustik-Version. Also das ist ja auf dem bei dem M-Film dabei, aber bei den anderen beiden Konzerten, und das ist auf der CD drauf, haben sie da Waiting for the Night an der Stelle gespielt. Davon gibt es wiederum auch eine bei YouTube abrufbare Videomitschnitt. Also, aber gut, es gibt ja sowieso einen Videomitschnitt von dem ganzen Konzert. So. Mhm. Aber wie gesagt, diese beiden Songs, Condemnation und Perfect Stranger, wer die sehen will, die gibt es nur in der Doku. Aber gut, wer sich's kauft, der hat ja sowieso beides. Und an dem einen Abend wurde in dem was vielleicht auch für viele Fans ein Kaufanreiz gewesen wäre, ist aber nicht drauf, gar nicht drauf, auf keiner von beiden Fassungen. Da hat in der Mitte des Konzerts, wo Martin Gore immer seine Solo-Songs singt, die beiden, Strange Love gespielt. Und das ist ja nun wirklich ein nicht so oft gespielter Song in den letzten Jahren. Ne? Und das ist es gar nicht dabei. Tja, schade.
Naja.
Ja, aber insgesamt eine runde Sache.
Genau, kann man so machen.
Ja.
Ne? Ich habe es nicht bereut, geguckt zu haben. Also ich war nicht gelangweilt. Wie gesagt, ne?
War okay. Nee, es ist auch eine super Live-Energie, die darüber kommt.
Oh, ja.
Was ich manchmal immer ein bisschen seltsam finde, das findest du auch bei vielen anderen Live-Aufnahmen von Depeche Mode. Er macht es nicht ganz so oft jetzt auf dieser Aufnahme, dass Dave Gahan den Refrain immer vom Publikum singen lässt. Und dann quasi nur das Mikrofon in die Menge hält.
Naja.
Was ja für so Live-Aufnahmen ein bisschen doof ist, weil man an der Stelle ja nichts hört.
Ja, stimmt.
Das Publikum ist da nicht so laut, das passiert zum Glück da nicht so oft. Ne? Zum Beispiel bei Angel of the Silence, da hört man meistens dann nur Martin Gore im Hintergrund die Oktave höher singen. Mhm. Oder bei In Your Room. Ja. Ach, ich wollte noch kurz mal Christian Eigner. Das Einzige, was mich gestört hat, ist bei Everything Counts. Das ist ja eine sehr elektronisch wirkende Remix-Version, die sie da spielen. Da hört man mir für meinen Geschmack viel zu sehr von dem Drumkit raus. Also da wirkt das wie ein Fremdkörper. Da hätte es eigentlich eine elektronische Drumset, Electronic Bass Drum oder sowas geben müssen. Aber da bin ich vielleicht auch ein bisschen pingelig.
Ach ja, so Menschen, die seit 30 Jahren Depeche Mode hören, weißt du.
Komm. Mhm. Ja, man denkt mal auch, das ist so ein bisschen so Folklore, dass man immer so ein bisschen was zu nörgeln hat.
35 Jahre. Gott, oh Gott.
Ja. Scheiße. Erste Konzert 1991, ne?
91, ja.
Ja. Dortmunder Westfalenhalle, 40 D-Mark Eintritt.
Richtig, die Violator Tour. Oder Violation Tour.
World Violation.
World Violation.
Ja.
Damals.
Haben Depeche Mode mal irgendwas. Aha, okay, jetzt eine Quizfrage für den Depeche Mode-affinen Menschen. Was hat denn Depeche Mode mit David Bowie zu tun? Was gab es denn da? Gab es da mal irgendwelche Anknüpfungspunkte?
Das ist eine sehr interessante Frage.
Du warst beim vorletzten Tour nicht dabei.
Nee.
Genau, da haben sie mich Heroes gekauft.
Ah, richtig, natürlich, ich habe es ja auch schon mal gehört. Es gibt ja auch irgendwo in die Aufnahme.
Ja, irgendwo so eine Session-Aufnahme, genau.
Richtig, richtig.
Nicht die allerbeste Coverversion von den Tausenden, die es da gibt. Aber gut, da haben wir so ein bisschen die Kurve gekriegt zum zweiten Thema. Wir haben ja gesagt, Anlass des 10-Jährigen, also so lange ist es wirklich schon her, dass das hat mich auch wirklich gewundert, dann wäre er schon fast 80 geworden, was man immer gerne, wenn man Tote würdigt in den Medien, so in diesem Jahr wäre Kant 250 geworden.
Genau, wenn ja, ja. Also spätestens unter 150 rege ich mich immer auf und sage, kein Mensch ist 150 geworden, Leute.
Also er ist vor 150
Jahren geboren.
Ja. Ja, wenn sie nicht gestorben wären.
Nee, vor 80 Jahren ist David Bowie gestorben, ja.
Geboren.
Ja. Gott, oh Gott.
Ja.
Schneiden, gut, bitte ja, schneiden.
Also wir müssen erstmal kurz dazu sagen, das, was wir diesen kleinen Disclaimer, den wir immer machen, wenn es um das Werk von Musikern geht hier, wir bieten heute nicht hier die Biografie runter und erzählen nicht das, was ihr in allen anderen Dokus schon über den Werdegang und so weiter, dafür sind wir zu wenig Musikjournalisten und Chronisten, sondern zwei Musikliebhaber, in deren Leben sich zum Beispiel die Musik von David Bowie hier häufiger mal eine Rolle gespielt hat. Und darüber würden wir gerne so ein bisschen mal uns unterhalten einfach. Ne?
Ja, okay, nicht heißt, nur das, sondern auch, ja, wenn so ein Jubiläum ist, wie 10 Jahre Todestag oder 10 Jahre letztes Album, dann poppt ja sehr viel in der Popkultur auf. Und da wird, ne, wird wieder was durch die Medien postuliert. Und man kann wieder sehr viel lesen und sehr viel anschauen und sehr viel anhören und wieder in Erinnerung schwelgen und, ne, und Geschichten zu David Bowie hören. Mhm. Das ist tatsächlich, also das ist, ich weiß nicht, ob das bei anderen Künstlern auch so ist, aber bei besonders David Bowie bietet sich da an, immer wieder Geschichten von ihm zu erzählen und was dann war. Und das haben tatsächlich einige Medien getan. So in der Vorbereitung zu dieser Sendung haben wir uns einige Links hin und her geschickt.
Ja.
Ich weiß nicht, wie viel du davon gehört oder geguckt hast.
Ja, das meiste habe ich in der Tat auch wirklich zumindest teilweise gesehen, ja.
Ich habe tatsächlich bis auf eine Sache alles gesehen. Ich glaube, die lange britische Doku habe ich vorhin kurz mal angemacht. die auf Arte gerade zu finden ist. Das ist auch die längste
Geschichte. Ja, da habe ich auch ein bisschen übersprungen, ja.
Genau, vieles von dem, was er erzählt hat, kennt man ja auch alle schon.
Ja, zum Beispiel der Produzent Tony Visconti, der wird in beiden Dokus interviewt, beziehungsweise oder auch bei Aspekte. Das finde ich besonders, also wirklich gut gelungenen Beitrag. Also es das heißt ja immer, kommen Sie sicher durch Aspekte, wenn man Jan Böhmermann schaut. Mhm. Das ist schon mal sehr, sehr empfehlenswert, da durch Berlin zu gehen. Ne? Da kann man ja zum Beispiel auch Touren buchen, auf den Spuren von David Bowie in dem Haus vorbei, wo er mal mit Iggy Pop in der WG gewohnt hat und so. Ne?
Ja, das ist wirklich super. Ich habe das als erstes geguckt, diese Aspekte-Sendung. Ich weiß nicht, ob Aspekte immer 45 Minuten lang ist, aber in dem Fall ist es so.
Ja, ich glaube ja.
Man sieht es auch in der Dreisat-Mediathek, verlinkt bei uns in den Shownotes. Fand ich wirklich sehr gelungen. Auch, dass sie zwischendurch auf dem Parkplatz zufällig Herbert Grönemeyer treffen.
Ja, oh, und noch eine Depeche Mode Connection, DBDM. Und zwar genau, welcher Parkplatz ist das?
Ah, vom den Hansa-Studios, oder?
Genau, die Hansa-Studios, wo Depeche Mode auch aufgenommen haben.
Ja gut, wer hat denn nicht in den Hansa-Studios aufgenommen, ne? Also, aber David Bowie hat es als erstes gemacht. Also ich meine, mit Tony Visconti da was zu arbeiten und auch Iggy Pop hat ja dort mit David Bowie zusammen gelebt, ne? 1974 bis 1976, die Berlin-Era, in denen auch einige Alben entstanden sind.
Ja. Fantastisch. Also, wie gesagt, ich habe es immer noch nicht geschafft, das Riesenövre von David Bowie als Ganzes zu würdigen. Der hat ja auch so viele Seitenprojekte, wie zum Beispiel das auch in der Doku beschriebene Tin Machine, als Anfang der 90er Jahre gedacht, ich will hier kein komischer Popstar mehr sein, sondern ich möchte einfach ein Frontmann in einer Band sein. Ich möchte einfach in einer Band spielen und mit dieser Band ein bisschen Musik machen. Und das haben viele gar nicht verstanden. Da haben die so ein bisschen so, nicht direkt Grunge, aber so ein bisschen erdigeren Rock gespielt, Tin Machine. Ich kannte noch I Believe in Rock'n'Roll, diese Single, die war, glaube ich, auch sehr, sehr angesagt damals, aber die Band, die hat, glaube ich, zwei Alben dann rausgebracht und dann hat er dann doch wieder als Solokünstler weitergemacht, ne? Aber dann nicht mehr dieser riesen Superstar mit dem riesen Hype um ihn. Also klar, er hat ja immer schon diese Legenden Ausstrahlung quasi gehabt, aber dann was ab 90er Jahren auch nur sporadisch, dass er mal so in Erscheinung getreten sind und nicht mehr so die riesengroßen Hits abgeworfen hat. Ne?
Ja, ja. Das, was Aspekte so angerissen hat in vielen Bereichen in dem Beitrag, wurde ja vor 9 Jahren auch vom WDR mal in ein Hörspiel gegossen.
Ach, das wollte ich auch noch verlinken, beziehungsweise ich habe das Ende im Auto gehört, ne?
Ah, ja.
Auf WDR 5 und die Burden Years, ne?
Ja, genau. Und auch wieder, ne, die Berlin Years, Bowie mit Iggy Pop in Berlin gelebt hat und mit vielen anderen dort Musik gemacht hat und er in Berlin gar nicht erkannt wurde, sondern ganz normal auf die Straße gegangen ist.
Genau.
Ungeschminkt und mit Schnurrbart und das hieß dann auch, er hat sich nie wieder so frei gefühlt wie dort, was völlig kurios ist, weil Berlin, West-Berlin war eine Enklave, ne? Umzingelt von der DDR und eigentlich war da nichts frei.
Frei ist vielleicht ja ein sehr, sehr dehnbarer Begriff da.
Ja. Aber es war ja ein Gefühl, dass er auch wirklich gelebt hat. Das nehme ich ihn auch ab. Und dort ist ja auch dann quasi der Song Heroes entstanden mit dieser Legende, dass er aus den Studios an der Mauer ein Liebespaar sehen beobachtet hat, ne? Die sich da getroffen hat an einem der unfreisten Orte der Welt.
Ja. Das war das nicht sogar Tony Visconti oder ein Soundingenieur oder einer auf jeden Fall aus diesem Studio?
Das ist witzig, dass du es erwähnst. Eine Variante der Geschichte sagt, es war Tony Visconti. Aber ich glaube, die Frau sagt, er war es nicht. Oder so. Keine Ahnung. Es ist ganz witzig.
Und, ja, auf jeden Fall ist das in dem Text, ne? And we were kissed and standing by the wall and as if nothing could fall. Und
ganz
so
genau. Das ist
da alles shame was on the other side.
Ja. Und gesprochen wird David Bowie in diesem Hörspiel, seine deutsche Stimme dann quasi in dem Hörspiel von Andreas Fröhlich, dem die meisten von uns auch im Ohr haben. Der hat unglaublich viel schon synchronisiert, aber auch den meisten bekannt als Bob Andrews aus 3 Fragezeichen.
Ah, alles klar, genau. Ja, genau, das ist mir aufgefallen, dass da viele Originalzitate oder zumindest Zitate von, also die kommen zumindest zu Wort, ne, die David Bowie und Weggefährten und so weiter, aber nicht als O-Töne, sondern nachgesprochen von, oder auch, übersetzt halt auch von Schauspielern gesprochen.
Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Hörspiel. Das wurde jetzt natürlich nochmal in die Audiothek reingenommen.
Ja, das höre ich mir gewiss noch an. Was ist denn so deine erste Erinnerung an David Bowie? Kannst du da irgendwie noch irgendwas, seit dann und dann ist mir dieser Name ein Begriff und ich verknüpfe ihn mit irgendeinem Song oder irgendeinem Fernsehauftritt oder sowas?
Also mir persönlich ist der tatsächlich, glaube ich, erst in den 90er Jahren Begriff geworden.
Mhm.
Ne? Und als kleiner Pet Shop Boys-Fan war mir natürlich dann irgendwie klar, Moment, wie, mit wem machen die denn da dieses Spaceboy-Ding? Ne? Wer ist denn das? Ne?
David Bowie. Ja, also war ja sehr facettenreich, ne? Und dass er dann auch mit Synthpop-Produzenten zusammenarbeitet, ne? Das haben wahrscheinlich auch wieder viele seiner eigenen Fans nicht so richtig verziehen. Das war damals ein Album, was ich im Gegensatz zu vielen anderen von David Bowie wirklich als Ganzes kenne. Und auch seitdem es rauskam, 1995 oder so, ziemlich gut und auch wirklich klasse finde, ist Outside. Beziehungsweise heißt es First Outside oder erstens Outside. Mhm. War wahrscheinlich mal eine Fortsetzung geplant. So eine Art Konzeptalbum, ne? Da geht es irgendwie so um Nathan Adler, also ja, das alter Ego, was David Bowie da als Ermittler von irgendwelchen Kunstverbrechen. Also es ist eine kuriose Geschichte, ne? Die sich da um dieses Album da gesponnen ist, dreht. Und auf dem Album ist halt auch der Song Hello Space Boy. Ziemlich wilde, krasse und schnelle Nummer. Ziemlich laut auch, ne? Ziemlich verstörend. Und die Legende geht, dass die Pet Shop Boys oder einer, oder ich glaube nur Nintendo, oder war auch immer von denen, bei dieser Tour live gesehen haben, dachten sie, oh, das ist aber ein cooler Song, der wird bestimmt eine gute Single machen, hat aber leider keinen Refrain. Und dann haben sie sich entschlossen, irgendwie diese Zusammenarbeit vorzuschlagen und haben den Song irgendwie umstrukturiert und etwas langsamer gemacht. Und viel, bis auf die Stimme von David Bowie, die auch teilweise neu eingesungen wurde, ist da auch nicht mehr vom Original übergeblieben. Ein paar Sample von einem anderen Songs am Anfang.
Ja, stimmt.
Ja. Also das ist ganz lustig, weil das ist ja so ein bisschen auch so die Vorgehensweise von David Bowie selber, der ja auch mal sagt, ja, seine Songs hat er auch in den 70ern häufig mal so gemacht, dass er mal was aufgeschrieben hat, das auseinandergeschnipselt hat und dann so im Zufallsprinzip wieder zusammengelegt hat, ne, so aleatorisch vorgegangen ist. Ne? Ja, und Space Boy, ne, das ist natürlich auch ein sich durchziehendes Konzept, ne, in den Songs und in den Personen von David Bowie, die er dann auch seit den 70ern immer wieder verkörpert hat. Ne? Zum Beispiel Ziggy Stardust.
Ja. Ne? Major Tom.
Major Tom, da geht es immer wieder um Space. Ja, das ist ja genau der erste große Hit. Space Oddity, mhm. In Anlehnung an die Space Odyssey, Stanley Kubrick, die damals als Film natürlich Wellen schlug. Genialer Song. Mit Rick Wakeman von Yes am Mellotron. Kommt, glaube ich, auch in einer von den Dokus vor, ne?
Ja, ja.
Das Mellotron, dieser Prototyp eines Samplers, der diese schrägen Streicher-Sounds von sich gibt, ne? Ja, das, also meine erste Erinnerung, also ich meine, dass ich irgendwie in den 80er Jahren auf jeden Fall den Song Ashes to Ashes irgendwie öfter mal im Radio gehört habe und den damals ziemlich gut fand und auch irgendwie ein bisschen kurios, weil da immer dieses komische Bum, 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 das sich anhört wie irgendein Instrument, was ins Wasser gefallen ist, ne? Mhm. Und dieses Video dazu, das ist ja so eine Szene, irgendwie so, das ist so eher als Harlequin und die anderen so wie aus Zauber von Oz, ne? So ein bisschen schräg verkleidet. Aber was ich auf jeden Fall schon früh von David Bowie gehört habe, der Soundtrack, beziehungsweise der Titelsong zu dem Film When the Wind Blows. Du erinnerst dich an diesen Zeichentrickfilm über die nukleare Katastrophe.
Oh ja, sehr düster.
Ja, da habe ich irgendwie wahrgenommen, im Jahr 1987 da ganz viel, also an Postern und so gesehen zu haben. Und ich glaube, diesen Song habe ich irgendwann damals auch, als ich im Radio, also Kassetten aufgenommen habe vom Radioprogramm. Da hatte ich den auf irgendeiner Kassette drauf und den finde ich seitdem auch wirklich grandios. Sehr pompös, eignet sich sehr gut als so eine cineastische Begleitmusik.
Ja, sehr schön. Sehr schön. Ashes to Ashes oder Rebel Rebel sind also aktuell noch einer meiner Favorites, wenn ich so an David Bowie denke.
David Mode und Depeche Bowie. Ja. denke. Ja, da sind schon coole Songs dabei. Oh, und noch was anderes. Da haben wir doch irgendwann schon mal drüber geredet. Der Film Labyrinth, ne? Die Reise ins Labyrinth.
Natürlich.
Den habe ich damals im Kino gesehen. Mit seiner engen Hose. Wo er den Koboldkönig spielt.
Richtig.
Also als Schauspieler, ne? The Man Who Fell from to Earth, ne? Wie ist es da? Und in anderen Filmen war er ja auch unterwegs. Ich glaube auch hier bei David Lynch hat er mal kurz mitgespielt bei diesem Kultfilm, ob es auch eine Serie gab oder umgekehrt. Twin Peaks, ne?
Ah.
Da glaube ich auch mal kurz zu sehen.
Okay.
Ja, ich glaube, die waren irgendwie auch Buddies. David Lynch und David Bowie. Die Davids. Ja, genau. Ne? Und ich habe damals auch viel Formel 1 gesehen, da kamen natürlich auch so Videos von ihm. Time Will Crawl kenne ich dann noch und ich glaube auch irgendwas so ähnlich wie bei Depeche Mode klingt vom Titel her. Never Let Me Down, genau. Es gab auch einen Song, der hieß Never Let Me Down, kam auch zu der zur gleichen Zeit raus.
Ja.
Und zuletzt natürlich Blackstar, ne? Vor 10 Jahren erschienen.
Ja, Blackstar. Auch großartig. Habe ich auch auf Platte gekauft tatsächlich. Mit diesem letzten Video, was er gemacht hat, wo er sich quasi von der Welt verabschiedet.
Ja, Lazarus, ne? Also
Lazarus. Ja, wo quasi der Tod inszeniert wird, ne? Also wie ein Star halt von der Bühne geht und einfach er ja aus dem Leben scheidet und das Video endet damit, dass er in den Schrank geht.
Ja, er geht rückwärts in den Schrank rein und macht ihn selber zu.
Ja.
Das Video endet dann, bevor man sieht, dass er den Schrank ja gar nicht zumachen kann, weil seine Hand ja noch rausguckt. Aber ja, das ist schon, also wenn man bedenkt, was da so der Hintergrund ist.
Ja, dass er schwer krebskrank war, ne? Und dass er noch nicht mal seinem Produzenten am Anfang davon erzählt hat und irgendwann von der Chemo wieder kam, ohne Haare und sich dahin setzte und ihm das dann präsentierte. Auch davon wird viel in diesen Dokus berichtet.
Ja, zum Beispiel, dass auch 2 Wochen vor seinem Tod noch ihn anrief und sagte so, lass uns schnell nochmal ein neues Album machen. Wir machen noch ein zweites Album hinterher.
Kein Problem, richtig, es war noch ein weiteres Album geplant.
Ja, dazu kam es dann definitiv nicht. Leider nicht mehr.
Ja. Ne? Er hat wirklich geglaubt, er könnte mit der Chemotherapie den Chris besiegen. Ne? Also er hat sich nicht aufgegeben, ne? Auch wenn er da den Tod inszeniert hat, aber er hat sich nicht aufgegeben.
Es gibt wohl aus dieser Blackstar-Session noch 3 weitere Songs, die aufgenommen wurden, die dann später auf einer EP erschienen sind. Habe ich auch letztens noch mal in irgendeinem Video gesehen.
Ja, was dann nicht alles noch erschienen ist. Also das ist ja auch etwas, ich war ja jetzt letzten 10 Jahre in dieser Zeit nach seinem Tod auch Spotify-Abonnent. Und wenn man dann sich also vor 10 Jahren mit David Bowie beschäftigt hat und viel gehört hat, wird einem das immer wieder in den Release Friday reingespült. Und es gab eine Zeit, da war jede Woche was Neues dabei. Irgendein Live-Album, was irgendwo rausgekramt wurde. Oder hier noch Demos. Oder hier noch was. Und das ist unfassbar viel Material, was es da gibt.
Oh ja, natürlich. Er hat ja auch eine 50-jährige Spanne, ne? Ungefähr Ende der 60er Jahre. Da hat er noch sehr, sehr gediegene Popsongs gemacht. Ne?
Ja, ja.
Mit sehr viel Streich. Aber das ging schnell dann schon, ne? Dass er den diesen etwas avantgardistischen Einschlag dann hinbekommen hatte. Dann direkt mit dem 2. Album, glaube ich. Wie gesagt, bitte seid nicht zu hart mit uns hier, wenn ich irgendwelche Fakten hier falsch kriege, aber hier mit Space Oddity natürlich.
Vielleicht kannst du mir mal eine Sache erklären. Es gibt einen Song ich glaube, der ist aus den 80er Jahren, wo ich denke, nee, den mag ich einfach nicht. Das ist
das gibt's auch. Ich mag auch nicht alles von David Bowie.
Nee, aber es ist ein Hit. Es ist ein Welthit. Ne? Let's Dance.
Let's Dance.
Von David Bowie. Und damit kann ich nichts anfangen. Ich weiß nicht, warum.
Es ist kurios, ich kann manchmal was mit dem Song anfangen, manchmal nervt er mich einfach. Also, weil ich diese. Der ist auch, so ein Kind seiner Zeit, ne? Also, das ist dieses leicht funky. Das ist so ein ähnlicher Song. Den gleichen Disput oder das gleiche Problem habe ich mit Peter Gabriel, den ich auch sehr mag. Mhm. Manchmal mit Sledgehammer.
Oh, okay.
Und auch mit dem Song, nicht so sehr, aber mit dem anderen Big Time, der auch auf dem Album drauf ist. Der nervt mich manchmal auch. Und der ist so ähnlich von der Stilistik her, also mit diesen Gläsern und
Es gibt auf der einen Seite macht er auf dicke Hose, ne, Let's Dance und schon ein bisschen, aber dann ist es wieder zu poppig, zu ich möchte gefallen.
Ja, aber ich finde, da passiert viel in dem Song und
wahrscheinlich.
da, das ist ja so eine Mischung, es hat irgendwie so diese drei Parts, es fängt an so ähnlich wie Beach Boys mit sich so einem aufbauenden Septima-Akkord. Und dann erwartet man ja eigentlich irgendwie Dur, aber dann geht es so in diesen ja, funky, zumindest ist ein Septima-Akkord oder Moll, würde ich mich jetzt nicht festlegen. Ja. aber auf jeden Fall hat es eine coole Bassline. Und es gibt übrigens heute, glaube ich, auch auf an den Tag, an dem wir aufnehmen, auf Arte eine Tribute-Konzertsendung, die es aber auch schon in der Mediathek gibt, wo viele mehr oder weniger bekannte Musiker, zum Beispiel LaRouche, nee, LaRue, ne, heißt die, ne? Hat sich auch einen etwas unbekannteren Song rausgegriffen.
Ja.
Da gibt es auch eine sehr geniale, also wirklich Version von Heroes, so ein bisschen Indie-Rock-mäßig. Und auch, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es ist. Müsst ihr euch mal, wir verlinken das alles.
Ja.
Eine ganz tolle Version, die etwas zurückgenommener ist, von halt eben Let's Dance. Da merkt man, wie viele tolle Elemente dieser Song eigentlich hat, der vielleicht, das könnte vielleicht auch daran liegen, etwas überproduziert.
Ja, die Produktion nervt mich wahrscheinlich mehr als der Song. Da hast du, glaube ich, recht.
Ja. Ja, genau. Auch Fame ist auch so ein Song, der so ein bisschen nervt von David Bowie. Da kam ich mal auch auf so eine Remix-Fassung raus. Ne? Aber er hat ja wirklich für alle was gemacht. Dann war irgendwie das eine Album mit dieser einen Stilrichtung vielleicht nicht mehr so. Aber dann kam wieder was anderes. Und zum Beispiel, wer zum Beispiel gerne Piano mag, der Anfang der 70er Jahre Hunky Dory. Das ist das Album, auf dem Changes drauf ist. Genau, grandioser Song.
Ja, herrlich, finde ich groß.
Das ist noch sehr Beatles-esque so ein bisschen. Genau. Oder halt auch das unerreichte, die grandiose Ballade ist der Life on Mars.
Ja, Life on Mars haben wir damals auch auf dem Deichkind-Konzert gesehen, ne?
Ja, so vor 10 Jahren ungefähr.
Ja, genau. Das muss im Sommer 2016 gewesen sein, wo der Videojockey, was ja im Vorprogramm von Deichkind immer passiert, halt auch Life on Mars gespielt hat.
Genau, ich glaube, so als letzter Song, bevor das Konzert anfing.
Oder ja, das ein
Intro von wo dann auch viele mitgesungen haben.
Ja,
ja, Life on Mars. Gibt es eine schöne Version von dem Marillion-Sänger, der wirklich gut singen kann. Das ist auch, glaube ich, einer der wenigen, der diese Höhen auch erreicht.
Steve
Hogarth.
Hogarth,
ja.
Genau.
Ja. Auch nur ein Video von einem Solo-Konzert, wo er am Piano spielt.
Ja.
David Bowie selber hat das später auch, wenn er es mal gesungen hat, viel tiefer auch intoniert.
Ja.
Nach Outside, da hat er so ein bisschen Trip-Hop gemacht. Oder Drum and Bass, ne? Da gab es dieses Album Earthling. Das habe ich damals auch, seitdem besitze ich es hier, in Earthling, mit so einer Unijack-Kleidung. Da sind schöne Songs drauf. Aber halt auch, wer Drum and Bass nicht mag, ist halt bitte auch ein bisschen, also auch vielleicht ist etwas, was ist für die Zeit gut war, ne? Aber danach ein bisschen veraltet, schon schnell wieder Klang.
Ja. Ja, wo du die Kleidung gerade ansprichst, bei meinem nächsten London-Besuch ist ein David Bowie Museumsbesuch im V&A oder ähnlichem auf jeden Fall mit dabei.
Ja, genau, diese Ausstellung wurde da auch in der einen Doku thematisiert. Ja, also London und Berlin, also wer eigentlich da ein bisschen, wenn man da ist und ein bisschen mehr Zeit hat, natürlich auch David Bowie mag, der sollte da mal ein bisschen sich auf die Spuren von David Bowie begeben und dann wird man auch fündig werden. Das wird sich wahrscheinlich auch lohnen.
Ja, und dann fühlt man sich wie ein Held, nur an einem Tag.
Ja, genau. Das würde ich zustimmen. So. Das bringt uns übrigens zum, ich glaube, zu David Bowie ist jetzt alles gesagt, so, ne?
Man kann viel sagen, aber ihr könnt noch viel nachlesen, wir werden viel verlinken.
Ja, haben wir schon, also vielleicht noch ganz abschließend nochmal so, jeder so 5 Songs, die wir sagen, die empfehlen wir von David Bowie. Ich muss natürlich dazu sagen, ich kenne nicht viel mehr als die Singles und die paar Alben, die ich da auch kenne, aber von denen, da sind schon ein paar coole Sachen dabei. Ja, also was natürlich hier geht, ist ja so, yeah, Nothing Has Changed, so Best of David Bowie, wie viele CDs sind das? 3 Stück, glaube ich, ne? Aber naja. Streaming. Tut's auch. wird auch häufig gecovert. Ich glaube, Frankie Goes to Hollywood, die haben wir auch schon mal erwähnt. Die haben auch mal David Bowie gecovert, ne? Suffragette City ist, glaube ich, auf irgendeiner B-Seite drauf. Und auch Pet Shop Boys, ne? Über die wir auch sehr häufig reden. Da wird David Bowie häufiger mal erwähnt in einem oder anderen Song. Gecovert, All the Young Dudes
Ne? Ja, ja, richtig, zuletzt, genau. Ne? Ja, ja, ja. Kommt ja auch in dieser, in dem Interview vor, bei der BBC.
Achso, ja, genau, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Es gibt noch eine, ein Interview mit Neil Tennant zu, also dem Pet Shop Boys-Sänger zu David Bowie.
Genau, da wir leider nicht in Britannien wohnen, können wir es nicht auf der BBC-Homepage schauen. Es ist sehr restriktiv geworden, finde ich. Aber ja, zum Glück ist dieses Interview auf YouTube zu finden. Hm.
Oh, wo ich ja gerade die Songliste sehe, Starman, da erinnere ich mich, waren wir im Theater und haben ein Theaterstück gesehen in Essen, wo Starman auch ein immer wieder gesungener Song war von den Protagonisten auf der Bühne. Ah, ja. Das häufiger mal intoniert. Das hieß, glaube ich, irgendwas mit Meine Nacht mit Ratch oder so. Das, ja, so hieß es, glaube ich, sogar. Dann ging es, glaube ich, um AIDS. Also auch wieder ein düsteres Thema.
Tja, waren wilde Zeiten. Hm.
Ah, ich glaube, das ist ja rückwärts, ne? Die Songs, es fängt mit den aktuelleren Songs an und geht dann, geht dann halt chronologisch rückwärts. Oh, was ich super finde, ist Absolute Beginners. Ist ja auch aus dem Film, ne? Aber das finde ich auch einen ganz tollen Song.
Sehe gerade, dass Titel jetzt ein neues Feature hat, das neben der Beats per Minute bei einem Song auch die Tonart anzeigt. Aber ich finde die Nomenklatur finde ich eigenartig. Da stehen so Sachen wie 7b, 6b, 8b, 3a. Was heißt denn das?
Also soll das die Vorzeichen sein?
Ich weiß.
Aber 7b, ja, das wäre schon mal Cessdur oder sowas. Das kann ist ja kurios. Wenn ich den Quintenzirkel mal also so entlang gehe.
Also bei Changes wären wir bei 8b.
Das ist doch Quatsch.
Das ist Quatsch, oder? Und ja, bei Heroes wissen sie es nicht. Also irgendwie.
Wir haben fünf schwarze Tasten.
Ja, ja.
Dann geht es weiter mit dem Cess und dem Fest. Ne? Dann haben wir auch erst 7 und was soll man denn dann noch runterhalten?
Also ja, das ist und glaub ich, auch in verschiedenen Farben kodiert. Das ist auch komisch. Irgendwie verstehe ich es noch nicht. Naja, also ich komme dahinter. Aber ich versuchte gerade 5 Songs zu finden für mich. Und es ist echt bei David Bowie für mich fast nicht möglich. Also, weil ich denke mir, 5? Ja, dann muss ich den und den ja weglassen.
Ja, das stimmt. Das
ist was soll das denn?
Ne? Ja, du hast ja gerade schon was genannt. Oh, Rebel, ja. Rebel gibt es ja auch eine schöne Live-Cover-Version von hier unseren beiden Kollegen, Johnny Marr und Neil Tennant zusammen, ne?
Ah, ja, guck mal.
Auf seinem Live-Album.
Sehr schön.
Moonage Daydream ist auch toll. Changes haben wir gerade schon genannt.
Ja, wir haben viel schon genannt.
Ashes to Ashes. Under Pressure mit Queen, natürlich.
Oh ja. Oh, dum 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 dum.
Ja.
Natürlich.
Pling, pling.
Ja, ja. Lazarus haben wir genannt.
Auf Outside ist viel drauf, zum Beispiel auch, was David Lynch in einem seiner Filme auch benutzt hat als Credits-Musik. I'm Deranged, das ist keine Single, aber das ist auch toll. Auch von dem Album der einzige, die auf dem auch ein bisschen nach klassischen David Bowie, so in Heroes Money klingt, der Titel fällt mir gerade nicht ein, wie häufig. Ne? Ja.
Vielleicht kommen wir gleich nochmal zu unserem letzten kleinen Spoiler-Thema. Diese Streaming-Dienste ja auch haben, sie sind manchmal sehr schwach in der Zuordnung eines Songs zu einem Album. Titel Nummer 1 bei David Bowie ist gerade Heroes und wird zugeordnet einem Soundtrack der 5. Staffel einer Netflix-Serie.
Ja, genau. Aber guck mal, jetzt ist mir gerade doch noch einer eingefallen. The Next Day, ne, das Album vor Blackstar, ne?
Ja.
Wo quasi sein Comeback wieder hatte. Natürlich der große Song Where Are We Now über Berlin.
Genau,
nochmal rückblickend. Schön, einige Orte in Berlin ausspricht.
Ja, genau. Wo er nochmal über seine 70er Jahre in Berlin spricht.
Ne? Wo er so frei war halt. Ne? Valentine's Day ist auch toll von dem Album. Also da findet man doch einiges. Einfach mal eine David Bowie-Playlist anmachen.
Richtig. Gut. Dann haben wir ganz, ganz kurz was zu. Wir haben es ja vollbracht. Wir haben es geschaut. Wir haben das Ende von Stranger Things geschaut.
Ja, wie so viele andere auch. Und man hat vorher schon, also ich habe es nicht direkt an dem gleichen Tag gesehen, sondern für 2-3 Tage später und dann vorher schon ein paar Kommentare gelesen. Also das ist vorgestern, okay.
Ja. Mir ist noch ganz frisch.
Viele haben sich darüber beschwert, dass es irgendwie nicht so das ist, was man erwartet hat. Und dann, also Blödsinn. Ich sage jetzt mal, Blödsinn. Wir spoilern jetzt hier einfach. Wir reden hier schonungslos über das, was da in der Serie am Ende passiert. Ne? Also beschwert euch nicht.
Ja, ansonsten hier abschalten. Ne? Das genau. Outro kennt ihr auch schon. Jetzt kommt ja, nur noch dieses eine Thema.
Ja, und das dauert jetzt auch nicht so lange.
Also, beziehungsweise, ich hatte ja das gleiche Problem Anfang des Jahres. Ich habe jetzt 2 Wochen zu spät gehört. Und wenn man dann so eine Olli Schulz bei Apofika hört, die reden dann plötzlich über Stranger Things, ja, zack, auf Pause.
Ja, genau.
Und was anderes also, hören.
Ich habe auch aufgepasst, dass ich da nicht zu viel schon vor.
Genau. Und so ging es mir auch mit Hennis Bender, ne? Mit seinem Der heiße Scheiß. Die Folge habe ich auch erst gehört, nachdem ich selbst geguckt habe.
Ja, danke für den Link, die höre ich mir auch noch mal an. Ja. Naja, es war ja immer im Raum so, da wird noch jemand irgendwie sterben aus der Truppe und so. Ne? Und was passiert denn da jetzt noch? Also, manche konnten auch nicht mehr so richtig nachvollziehen, wie das Ganze jetzt mit dem Upside Down und so weiter und mit dem Endgegner da gelöst wurde.
War mir eigentlich, ja, waren das jetzt 2 Ebenen oder 3 Ebenen eigentlich?
Ja, das war eben. Da wurde irgendwann jetzt auch noch eine 3. Ebene dazugezogen. Da haben wir immer gesagt, das ist auch ganz anders, als wir uns hier vorgestellt haben. Aber das ist doch alles sowieso sowas von an den Haaren herbeigezogen.
Ja. Das ist eine Geschichte, Leute.
Ja, es ist Fantasy, es ist ein Märchen. Ja. Und dass da auf einmal die Leute auch noch in der Gedankenwelt miteinander kommuniziert haben. Und da sind so viele verschiedene Ebenen. Auch diese Superkräfte, die diese Elfie da hatte und so. Es ist einfach, das spielte sich ja hauptsächlich. Und das trug auch die Serie, diese Charaktere, diese eigentlich 4 Jungs, die es mal am Anfang hatte, und dann plus Elfie und dann auch ihre älteren Geschwister, beziehungsweise die etwas ältere Generation und ihre Freunde drumherum. Und die hat man quasi auch so in den letzten 10 Jahren beim Älterwerden verfolgen können. Und durch diese Corona-Pause und die Studiostreik, beziehungsweise Schauspielerstreikpause, die das danach nochmal kam, die weiter verzögert hat, dass die Serie weiterdrehen konnte, sind die jetzt natürlich viel älter geworden, als sie eigentlich hätten sein sollen schon. Also als sie sich eigentlich spielen. Ne? Ich glaube, es ist genau. So ungefähr 6 Jahre oder so, die es eigentlich umfasst. Ne?
Ja, quasi Highschool-Jahre. Ne?
Ja, genau, Anfang der 80er bis Ende der 80er.
So ein bisschen die Idee gewesen. Ne? Wir kommen auf eine neue Schule, lernen neue Freunde kennen. Es werden neue Clubs gegründet. Der eine hat dann D&D-Club, ist der Super-Nerd und wird deswegen, also Dustin, von allen anderen gemobbt. Und so Geschichten, dann gibt es sehr introvertierte Menschen und sehr, ne? eher sportliche Leute wie der Lucas. Genau, die waren sehr unterschiedlich, aber trotzdem hat sich dort eine Geschichte um Freundschaft entsponnen und am Ende, am Anfang auch, und das rechne ich dieser Serie sehr hoch an, dass sie so endet, wie sie begonnen hat. Und das ist jetzt wirklich ein Spoiler. Denn es passiert genau das, was ich mir erhofft habe. Am Ende wird Dungeons und Dragons gespielt.
Ja, ja? Und zwar, das war wirklich eine sehr rührende Szene, wenn man so dieses Coming of Age dann hat und dieser Falle dann wahrscheinlich, die Schauspieler selber wahrscheinlich auch emotional total überfordert. Wenn man sie am Ende sieht, wie sie ihre Rollenbücher da in das Regal stellen und denken, wahrscheinlich, okay, das war jetzt das letzte Mal. Ne?
Ja. Und wie Max nochmal den Geschichtenerzähler herausgefordert hat. Ne?
Ja, ja.
Genau. Jetzt erzähl doch die richtige Geschichte, was dann wieder die andere Ebene ist. Was ist denn mit Elfie jetzt wirklich passiert?
Ne? Richtig, genau. Und das wird immer in der Fantasie, das finde ich eigentlich ganz, ganz schön eigentlich auch, dass es so gelöst ist, ne, der Zuschauer bleiben. Ne?
Ja.
Ob sie jetzt da irgendwie überlebt hat oder nicht, ne, ob das irgendwie so ist, wie sich der Michael das erklärt hat, dargelegt hat, dass sie irgendwie eine Fluchtmöglichkeit da gesehen hat, irgendwie alle Stricke, irgendwie alle Brücken hinter sich abgerissen hat und jetzt irgendwo für sich weiter wandelt. Und in Ruhe gelassen wird.
Ja, denn nachdem ja eigentlich das Böse, Wegner, auch ein guter Endkampf, finde ich, für ein D&D-Abenteuer, den Wegner in diesen Mindflayer, den Mindflayer-Monster, spinnenartige Monster halt so Platz zu machen. Und zwar nur dadurch, dass alle zusammengehalten haben und ihre eigenen Stärken halt, ne, auch der mit der Lichtpistole, genutzt haben. Nachdem das alles platt war, dann war ja dummerweise das Militär da, dieses verdammte Militär. Ja.
Es ist also, was ich ein bisschen an der ganzen Serie, diesen Bodycount, ne, also als dann auch ziemlich, also das fand ich so von der Charakterzeichnung her manchmal ein bisschen unbedarft, wenn die diese Truppe und dann am Ende auch sehr häufig die Nancy, wie Rambo bewaffnet zur Waffe greift und einfach alle abknallt, die oder sich in den Weg Alien. Stellen.
Ja.
Ja, genau, ne? Und dass das irgendwie so, ja, wozu diese Teenager dann auch einfach in der Lage sind, dass nicht weiter thematisiert wird, dass da, gut, ich weiß natürlich, die bösen Militärs, die, ja, warum eigentlich? Also das ist mir auch immer nicht so ganz erschlossen. Was wollen sie damit machen? Wahrscheinlich die Russen bekämpfen, ne? Mit diesen Kräften.
Wahrscheinlich.
Sind ja Spiele auch in einer Folge da auch, in einer Staffel ja auch eine große Rolle.
Ja, ja, genau. Also zweite oder dritte Staffel, weiß ich gar nicht,
relativ früh. Ich glaube, es war die dritte muss es gewesen sein. Ja, ne? Weil die, ja, auf jeden Fall, das ist natürlich viel Gemetzel. Auch am Ende, wie Wegner dann final von Winona Ryder erledigt wird, indem sie einfach endlos auf ihn einhackt, bis er endlich den Geist aufgibt. Mhm. Das ist schon sehr brutal. Aber naja, das gehört dazu. Ich glaube, die Kinder, die da sind ja auch hier, die andere Generation, die das alle mitbekommen, die müssten eigentlich für ihr Leben traumatisiert sein, was die da alles
Holly
mitbekommen
und Co.,
haben.
Ne?
Holly,
und wie hieß dieser andere Junge?
Dexter oder?
Wie hieß der so? Ja.
Der etwas korpulentere.
Ja, auch ein bisschen tollpatschig, ne? Aber am Ende dann ein mutiger Charakter war.
Ja, genau, der hat ja immer so einen Kampfnamen, so einen Spitznamen gehabt. Ne? Der hat eine Alliteration mit D, aber ich krieg's jetzt gerade nicht mehr hin. Ja. Derek?
Könnte es Derek. Ja. Derek war's, richtig.
Ja. Ja, genau. Wo du gerade Heroes erwähnt hattest, ist nicht auch schon in einer von der, oder verwechselt das mit einer anderen Serie, ist nicht auch in einer der ersten Folgen im Abspann Heroes in der Version von Peter Gabriel zu hören?
Ja, das erzählt auch der Hannes Bender.
Okay.
Das ist tatsächlich so gewesen. Ich weiß nicht, ob es in der ersten oder zweiten Staffel war, also schon sehr früh.
Sehr früh, genau. In der Orchesterversion von Peter Gabriel.
Ja, die ja ein bisschen langsamer ist, ne?
Und ist nicht auch irgendwo, ist nicht irgendwo auch Editors mal zu hören am Ende? Oder ist das auch wieder eine andere Serie gewesen? Ja, Editors nicht, die sind zu englisch dafür, ne?
Ja, das ist zu englisch und dann eigentlich auch zu neu. Sie versuchen ja eher 80er Jahre Anleihen zu haben, wobei das im Theorie auch nicht ganz klappt, klar, logisch, sehr viel älter. Und auch in der aktuellen Staffel irgendwelche Dinge aus den 90er Jahren auch so kleidungsmäßig reingerutscht ist, finde ich, ne? Das war ja nicht unbedingt alles hart 80er, aber...
Da verschwimmen natürlich die Grenzen immer sehr schnell. Kleidung und die Elfie-Theorie, auch da gab es schon wieder wilde Theorien. Hm. Am Ende sieht man noch bei der Abschlussfeier, wie der, wer steht auf der Bühne? Der
Dustin.
Der Dustin, genau, wie er sich mit dem Direktor nochmal anlegt. Ne?
Hier, Bestnote.
Ja, genau, ja. Und er hat das Hellfire Lives T-Shirt an, ne?
Richtig.
So, und er hat es aber so, dass er die Jacke noch drüber ist.
Ja.
Und wenn du dir die mittleren vier Buchstaben von Hellfire mal vor Augen führst, dann sieht man nur diese.
Okay.
E-L-F-I.
Elfi.
Obwohl eigentlich dann noch ein L dazu ist. Aber auf jeden Fall.
Wobei Elfi haben wir auch nur in der deutschen Übersetzung gesagt, ne? Glaube ich.
Ja, stimmt, hieß 11 eigentlich,
ja,
ne?
Ja, ja. Also, und jetzt in der letzten Staffel öfter eher L, ne?
L, ja. Also irgendwie, aber ich habe das auch nur wieder gehört, ich habe es nicht selber gesehen, also man liest es so quasi Elfie Lives oder L Lives oder so.
Ja, interessante Theorie.
Ja. So kann man sich das alles zusammen, Verschwörungstheorien zusammen spinnen. Ne?
Eine weitere interessante Szene am Ende war auch, wie die ältere Generation, also die älteren Geschwister, Nancy und Co., dann auf dem Dach des Radios sitzen und sich nun mal... wobei sie sehr unterschiedliche Leben mittlerweile führen, vergewissern, dass sie sich wieder treffen werden. Ne? Von Robin, ein Onkel in Philadelphia oder so, den man natürlich vorher nicht gefragt hat, aber da treffen wir uns dann.
Ja, vielleicht ist das ja schon ein, die Schauspielerin von Robin, die übrigens die Tochter von wem ist?
Habe ich auch gehört heute in einem anderen Podcast.
Kill Bill? Kill Bill.
Ja, genau. Uma Thurman.
Genau.
Genau.
Ja.
Auch da die Theorie, die dort in dem Podcast, habe ich da heute erst gehört, von zwei Kölnern, Wookie und Sebi. Die Theorie, dass die viele von den jungen weiblichen Schauspielern viel, viel besser sind als die Jungs. Ne?
Okay, das ist so eine Theorie, in welcher Art
also und Weise. Die sind die einzeln durchgegangen und ich konnte den teilweise folgen, wo ich denke, ja, tatsächlich waren waren jetzt Mike und der andere jetzt am Ende echt relativ schwach in ihrer Rolle. Und der Bruder von Mike, Gott, oh Gott, nicht Steve, sondern der andere.
Ja, der andere, genau.
Der war auch so ausdruckslos. Hm. Furchtbar. Egal. Aber das sind so kleine Schwächen, die diese Serie haben und ich bin echt gespannt.
Das machen die Special Effects dann ja auch wieder weg.
Ja.
Ja, und Hopper war irgendwann mal mit Kate Nash zusammen.
Ja. Ja, um Hopper gibt es ja diese Geschichte letztes Jahr, bevor die letzte Staffel gedreht wurde, dass die
Millie Bobby Brown.
Ja, ja, die ja mittlerweile ja einen weiteren Namen hinten dran hat, weil sie ja geheiratet hat.
Und zwar den Sohn von Bon Jovi, ne?
Ja, möglich, ja.
Ja, ja.
Dass sie sich irgendwie von, also nicht irgendwie, sondern sie fühlte sich nicht wohl mit ihnen in Einzelszenen und deswegen gab es wohl einen Aufpasser, der immer dabei war.
Mit wem?
Mit dem Schauspieler, der Hopper gespielt hat.
Ach so, ah, okay.
Ja, ja, da geht es so um, ja, schon eher Nötigung und Machtmissbrauch und
Übergriffigkeit,
so Geschichten. Nicht sexuell, aber schon so, vielleicht so dieses von Älteren zu Kind-Verhältnis und sie ist mittlerweile erwachsen geworden und sie wird immer noch, ne, wahrscheinlich wie ein Kind behandelt, was am so Set bestimmt auch sehr schwierig ist.
Ah, ja, okay.
Ja.
Und so wie zum Beispiel Friedrich Merz mit Lisa Neugebauer spricht.
Ja, genau. Dieses Gefälle, was da aufgebaut wird von diesen alten weißen Männern. Ja, ja, das kann ja auch echt unangenehm werden.
Ja, ja.
Ja. Und da musste ich zwischendurch bei einigen Szenen dran denken, wo ich dachte, oh Mann, ja, ich weiß nicht.
Ja, also auf jeden Fall ist hier bei mir zu Hause auch die nächste Generation, die jetzt die Serie auch schon ziemlich weit geschaut hat. Mhm. Ja, die sind hart im Nehmen, ja.
Ja, die aktuelle Staffel, war die ab 16 oder so?
FSK? Teilweise vielleicht, keine Ahnung.
Aber bin ich mir nicht ganz sicher.
Glaube ich
könnte eigentlich auch FSK 12 nicht, sein.
Weil das würde, glaube ich, marketingtechnisch keinen
Sinn machen. Ja.
Die ist ja auch zu weit weg. Ich meine, das, was die FSK ja auch hauptsächlich, oder auch nicht hauptsächlich, aber so die emotionalen Schäden sozusagen, die man dadurch merkt, wie realistisch ist etwas, ne?
Da
diese Serie ja auch nicht sehr realistisch ist, eben, auch wenn da, wie schon gesagt, der Bodycount ziemlich hoch ist. Mhm. Und die Art und Weise, wie Wegner diese Einszene, diese ganzen Soldaten niedermäht und ihnen teilweise die Handgranaten in der Hand explodieren lässt und so, ne? Und was da alles so an Leichen rumliegt, ne, wo die Kinder einfach mal so drüber steigen, das ist schon, nicht ohne. Aber es ist so überzeichnet, ne, dass das kriegt man dann auch irgendwie, glaube ich, auseinander. Da sind so andere Szenen, die dann mehr unter die Haut gehen, wie zum Beispiel, wenn die Leute am Ende ihre TNT-Bücher ins Regal stellen und dann die kleinen Kinder reinkommen und das Spiel weiter fortsetzen.
Ja, genau. Sie, ne? Die Szene versöhnt doch sofort, ne? Dass es einfach weitergeht. Klar, für den einen ist es dann vorbei, das ist dann nicht mehr sein Keller, sondern das Keller von Holly, die übrigens toll gespielt hat in der Staffel.
Super, genau,
die war echt super.
Mit ihrem Alice im Wunderland, sondern
Alice im Wunderland-Kleid, ne?
Ja. Ja, viel, das ist schön, diese popkulturellen Referenzen, die sich da musikalisch und visuell durch den ganzen Ding. Was ich, auch so diese Selbstironie, wenn Max dann wieder erwacht und wieder aus ihrem Koma wieder zurück ist und dann sagt, und Luca hat ihr dauernd diesen Song vorgespielt, ne? Und sie dann fragt, kommt denn nicht schon wieder aus den Ohren raus? Und sagt, ja, ich bin froh, dass ich den nicht mehr hören muss. Ne? Und man denkt sich das auch in der Serie, boah, wie oft wollen die das noch spielen? Ne? Ist ja schön und gut, aber running up that hill.
Ja. Das stimmt.
Bis zum Exzess. Ja, und dann haben sie ja auch an einer Stelle mit I Think We're Alone Now von Tiffany. Da ich dachte, das kommt auch so ein ähnlicher Hype wieder. Jetzt setzen sie wieder mal einen von diesen Songs ein, als Holly dann diese Villa eingezogen ist, ne? Und da ist noch allerdings, oh super, hier, ich kann mich da auslassen. Und da gibt es ja auch noch die Kassette von Tiffany, I Think We're Alone Now. Und die macht da Party. Aber der kam dann später gar nicht mehr vor, dieser Song. Oder vielleicht irgendwann nochmal so ein Instrumental so angedeutet, ne? Aber
ja.
Dafür dann wieder viele, viele andere.
Ja, es gab viele Andeutungen, ne? Auch auf Filme, die eher in den 90er Jahren waren, so diese Krankenhaus-Keller-Szene in diesen Waschräumen.
Ach so, ja, ja.
Wo sie dann von diesen Demogorgons gejagt wurden. Das war schon sehr Jurassic Park-esque.
Stimmt. Ne? Ja, ja, jetzt wo du es sagst, klar, die wie sie da durch die Gänge schleichen. Ne?
Ja, ja, genau. Ja, dieses Schleichen. Und eine Szene, wo es dann sehr nah am Gesicht auch ist, war dann schon Alien.
Ah ja.
Für mich. Aber dann vermischen sich manchmal auch Dinge. Ja.
Ja,
nee, ja, fand also ich schön.
Insgesamt natürlich eine Empfehlung und das wird auch lange noch kultig bleiben und auch immer wieder, hab ja hier selber einen Beweis dafür, junge Schauer, junge neue Generationen faszinieren, die das auch ganz anders sehen als wir jetzt, wie zum Beispiel die 80er Jahre auch noch miterlebt haben und diese Referenzen auch an E.T. und diese ganzen Spielzeuge, die man am Anfang sieht von Star Wars und so. Ne? Ich weiß noch, in der ersten Staffel, da lässt sich doch den Millennium Falcon da schweben.
Oh.
Jetzt ist er weg. Jetzt holt er was.
Da ist er wieder.
Ja, ne, das ist Elfie doch da im Keller und also in dem Versteck und lässt dann diesen Star Wars Millennium Falcon in die Luft schweben. Ne?
Verstehe. Ich glaube, nach der zweiten Staffel hatte ich damals dieses wundervolle Begleitbuch gekauft.
Ah, okay.
Was es gibt zu den ersten beiden Staffeln. Und wenn es eine neue Generation gibt, dann kann man sowas vielleicht auch weitergeben, was sonst nur im Raum, im Regal. verstaubt, ne? Wo man dann hier so große Bilder vom Rucksack mit Walkie-Talkies hat.
Oh, okay.
Oder D&D-Bogen, wo jeder einzelne Charakter vorgestellt wird.
Mhm.
Wie hier Mike Wheeler.
Ein Fanbuch, ja.
Genau, es ist so ein Fan-Begleitbuch mit viel Hintergrundmaterial, VHS-Kassetten, auch Bezüge zu Poltergeist und so Geschichten.
Ah, ja, ja.
Ne? Ja.
Ja, schön. Ja, der ganze Franchise-Merchandise-Zeug. Ja, da gibt es natürlich eine Menge.
Genau. Wobei jetzt die letzte Staffel, ich glaube, es gab so ein paar Folgen, wo ich die auch leichte Längen hatten. Ne? Also ich glaube, so die vorletzte und vorvorletzte, wo ich denke, Hei. Aber die letzte Folge war die längste Folge, zwei Stunden. Die war
auch ein Spielfilmlänge, ja.
Ja, ja. Die hat es für mich völlig versöhnt. Ne? Also da kann man schon, ist okay, wenn zwischendurch auch andere Regisseure da mal am Werk sind und da die Staffel füllen. Das passiert bei so Serien gerne mal. Ist okay. Kann passieren, ist okay.
Ja, ja, ich hatte auch bei der letzten Folge, ich habe gar nicht so sehr vorher auf die Zeit geguckt, aber irgendwann hat die Pinkelpause mal auf Pause gedrückt und dachte, was, es kommt noch eine halbe Stunde? Was soll jetzt noch alles passieren?
Ja. Ja, wir hatten sie auch in zwei Hälften geteilt bei uns.
Mhm. Ja. Ja, wunderbar. Schön. Ich glaube, da haben wir jetzt wirklich alles auch gesagt, was gesagt werden muss. Vielleicht nicht alles, was gesagt werden muss, aber wow, was gesagt werden kann.
Ja, die Themen sind hier mal schön durchpotomiert worden.
Richtig, richtig. Ja, wir bleiben am Ball zum Beispiel oder am Stein, am Brick und gucken, was dann so die nächsten Episoden bringen. Wir halten euch auf dem Laufenden.
Genau. Und mal gucken, ob wir mal zu einer Demo gehen oder mal wieder einen Schritt Richtung digitaler Unabhängigkeit gehen.
Mit diesen Worten entlassen wir euch ins Upside Down der Podcast-Welt.
Ja. Feiert den Tag der Toten und hört mehr Depeche Mode.
Ja, aber auch vor allem mehr David Bowie.
Und David Bowie. Ach, aber da müsst ihr euch Zeit nehmen. Da ist einiges zu holen.
Ja, gerade für den Song Blackstar, der so fast 10 Minuten schon klingt.
Hot damn, man.